Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review. Wie immer mit der wunderbaren, verbrennerfahrenden Sandra. Hallo Sandra.
Ja, vielen Dank Daniel. Der elektrische und heute haben wir den elektrischen Daniel hier. Und schon mal vorab, auch wenn alle jetzt sich denken, dass wir das Battle von Twitter hier nochmal in den Podcast aufnehmen, seid euch sicher, wir werden heute nicht über E-Autos sprechen.
Ja, wir wissen einfach, dass, also jeder weiß, wer am Ende recht hatte und deshalb müssen wir ja nicht drüber diskutieren.
Genau. Und wer das doch nicht weiß, da verlinken wir gerne die Twitter-Diskussion und dann könnt ihr es gerne nochmal nachlesen.
Oh Gott, oh Gott, wenn ich das gewusst hätte, dass Twitter-Diskussionen jetzt hier noch in die Shownotes landen, dann...
Oh, ja. Na, stimmt, das habe ich vorher nicht, hab nicht davon erzählt, ne?
Nee, Frechheit, aber naja, kommt ins Klassenbuch.
Ja, das ist mein erster für dieses Jahr, von daher alles gut.
Das glaubst das ist du, auch die wer weiß, wie viele Striche ich schon gemacht habe. Ja.
Aber du kündigst das ja sonst immer an.
Das stimmt.
Aber... für uns ist das die erste Folge im Jahre 2022 und wenn ihr uns noch, ja gut, ihr habt uns schon in diesem Jahr gehört, weil wir die letzte Folge schon, die wir zwar im alten Jahr aufgenommen haben, aber im neuen Jahr veröffentlicht haben, also trotzdem nochmal ein gutes Neues.
Ja, frohes Neues, genau. Was heute neu ist, was aber nicht neu bleiben muss, ist, dass ich heute mit ein bisschen anderem Setup arbeite. Aus Faulheit oder Bequemheit müssen wir mal sehen. Da könnt ihr mir aber sehr gerne bei Twitter Feedback geben, wenn ihr das irgendwie großartig anders wahrnehmt und sagt, oh Gott, das alte war viel besser oder viel schlechter. Könnt ihr ja mal sagen, ob das einen Unterschied ausgemacht hat.
Ich habe mich schon beschwert, dass er nicht so satt klingt, aber das muss für die Hörer passen und nicht für mich.
Genau, und da geht ja noch Post-Processing und alles drüber und wer weiß, was aus den Stimmen noch alles gemacht wird.
Genau. Mickey Maus.
Genau, können wir gerne machen, gar kein Problem. Auch mal eine schöne Folge. Stellen wir mal deine Tonspur um.
Genau. Und da fragt meine Logopädin, was war denn mit meiner Stimme los?
Ja, also wenn sie sich irgendwann nicht mehr erkennt im Podcast, dann habe ich zu viel rumgeschraubt.
Ja, das stimmt. Aber sie war heute sehr stolz auf mich, die eine Woche Urlaub hat, wo meine Stimme sehr gut getan.
Ja, meine Woche ohne Podcast, ausnahmsweise. Was eine lange Pause jetzt, das war ja schon über eine Woche.
Hey, stimmt, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Genau. Aber das war sowieso stressig jetzt. Gut, dass wir das sind, denn ich hatte eigentlich am 3. Januar meine neue Tastatur bestellt. Und die habe ich erst gestern ausprobieren können. Also das war echt stressig hier für diesen Podcast. Das hätten wir extra gesagt, okay, wir machen 3 Wochen Pause, damit wir genügend Zeit haben, eine Tastatur auszuprobieren. Ja, von wegen. Aber ich habe es ja noch zum Deadline noch geschafft.
Ja, da war dein Lieferant wirklich sehr, sehr schnell, weil ich in der Zeit ja unter anderem eine Tastatur in den USA bestellt habe.
Und die waren ja, du hast sogar, genau, du hast in der Zeit hast du 2 Tastaturen bestellt, genau.
Psst, psst. Ja, ich hätte die andere auch gegeben, ja, aber so ist es okay. Nee.
Ja, alles gut, ja. Ich habe mich sowieso gewundert, dass du das bei deiner Regierung so schnell durchgekriegt hast mit der zweiten Tastatur.
Ich habe sehr früh schon die Regierung gefragt und da hat meine Frau, gnädig wie sie ist, zugestimmt.
Hättest du es nicht über die Firma irgendwie abklammern können?
Ja, aber dann hätte ich doch, also wir haben da, dann die machen den Einkauf und ich mache das dann lieber selber. Außerdem habe ich ja, glaube ich, damals schon gesagt, als es um Setup ging, dass ich eigentlich ganz gerne mein Setup selber besitze. Das Notebook muss jetzt nicht sein, also das Firmen-Notebook, aber so Tastatur, Maus und sowas, irgendwie kaufe ich mir, oder Monitor, kaufe ich mir lieber selber.
Ja gut, ist ja auch sinnvoll. Dann musst du es auch nicht abgeben.
Genau, dann schließe ich nur Notebook abschließen, anderes dran, schon kann ich arbeiten.
Genau, genau.
Ja, wir haben ein prall gefülltes Programm heute.
Glauben wie immer.
Wir. Also mal schauen, kann alles geben. Ne? Vielleicht sind wir auch in 20 Minuten fertig.
Glaube ich nicht. Also ich hab hier schon im Vorgespräch gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass wir zu viel haben, aber mal gucken.
Ja, ich habe immer gesagt, komm, das Thema können wir noch machen. Ja, komm, das Thema, das geht auch noch. Ne? Aber genau. Ja.
Ja, diesmal war das irgendwie andersherum. Beim letzten Mal war ich diejenige, die Folge gefüllt hat und dann Daniel so, oh, meinst du Sandra? Und heute war es genau andersrum. Aber ist auch so gut so.
Und auch nur sechs Elemente im Konsum. Also von daher ist das.
Ja, der Daniel hat mich gefragt, ob ich krank wäre oder so. Dass
Ja,
ich
du hast voll viel Zeit gehabt. Also
Ja.
müssen wir mal ernsthaft gleich drüber reden. Naja, wo wir auch drüber ernsthaft reden müssen, ist, dass wir zwei News des Monats haben.
Ja, das stimmt. Und zwar, wenn ihr, wie ihr alle wisst, zwischen Weihnachten und Neujahr war wieder Kongress. Und mittlerweile sind es schon, ich weiß nicht, ob jetzt alle, aber recht viele Vorträge schon online. Und ich habe mir sogar zwei angeschaut, die ich recht gut fand. Ich habe mir einmal einen Vortrag über die Erfahrung von, wie in der Pandemie halt die Prozesse im Gesundheitsamt halt digitalisiert worden sind und welche Probleme man darauf gestoßen hat, fand ich mal interessant als Einblick. Und ich habe mir eine Podium, also ich nenne es mal Podiumdiskussion, auch wenn es halt kein Podium gab, wo halt die berichtet haben, wie das Chinas Sozialkreditsystem halt funktioniert. Und das geht halt darum, dass du in China als Bürger halt so ein Konto hast, mit wo Punkte und Minuspunkte gesammelt werden. Und wenn du halt dein Benehmen gegenüber der Gesellschaft halt blöd ist, kriegst du halt Minuspunkte. Und das hat Konsequenzen, wie zum Beispiel, ob du Zug fahren darfst in erster Klasse oder ob du überhaupt Zug fahren kannst und so. Und da waren sie halt darüber diskutieren, wie der Stand der Dinge ist und wie sich die Gesellschaft da an der Stelle halt sich da auch verändert hat. Und auch so ein bisschen Zukunft halt, ob das sowas überhaupt in unserer westlichen Welt überhaupt sowas möglich ist. Da gibt es auch tolle andere Themen, die ich aber leider noch nicht, auch nicht dazu gekommen bin zu schauen, die auf meiner lebenslangen To-Do-Liste sind. Und dann hoffe ich mal, dass ich die statt Netflix gucken, auch damit er ein paar Vorträge halt reinziehen kann.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe noch nicht angefangen zu gucken. Ist auf der To-Do-Liste. Ja, aber gerade Digitalisierung in der Pandemie im Gesundheitsamt finde ich ambitioniert. Ist bestimmt spannend.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend, aber dann merkst du halt, es reicht halt, also mein Quintessenz, aber das ist halt, hat, sage ich, die Meinung halt wieder ein bisschen bestätigt. Es reicht halt nicht einfach, bestehende Prozesse zu digitalisieren, sondern manche Sachen müssen halt einfach neu gedacht werden.
Das ist schwierig.
Ja.
Ja, was auch eigentlich schon ein älteres Thema ist, da haben wir sogar über Sonderfolgen und alles nachgedacht, ist unser beliebtes und inzwischen, glaube ich, auch sehr bekanntes Logging-Framework.
Ja, so Log4j. Als guter IT-Podcast haben wir gedacht, auch wir müssen mal darüber reden. Wir werden aber jetzt nicht nochmal erklären, was diese Sicherheitslücke ist. An der Stelle möchte ich nur auf auf einen Kommentar auf Heise verweisen, was das Problem sehr gut für erklärt hat. Im Sinne von, dass es eigentlich kein Bug ist, sondern eigentlich ein Feature, der damals gewünscht worden ist. Aus historischen Gründen. Und was ich auch sehr gut fand, ist, dass Snike Labs hat eine Awesome-Seite halt erstellt, wo halt viele Artikel, Videos, Tutorials halt verlinkt worden sind, die halt in verschiedenen Tiefen halt das Problem halt erklärt. Und wo halt auch Hilfestellungen gibt, wie man das halt angeht. Also wenn ihr es immer noch nicht oder wissen wollt oder sich mehr näher beschäftigen, was da genau ist, oder das Problem noch nicht gelöst habt, weil das jeder Meinung war, das müsste man noch nicht lösen bei euch in Projekten. Da gibt es halt eine wunderbare Hilfestellung dafür, wo mittlerweile andere halt das unterstützen. Aber worum wir eigentlich das Log4j-Thema angesprochen haben, ist, denn eigentlich würden wir gerne mal über Open-Source-Projekte halt reden.
Genau.
Weil was mir halt böse angeschlagen halt war, eigentlich nicht, dass der Bug halt da entstanden ist, sondern halt wie die Diskussion drumherum halt, dass halt einige anfingen halt die Log4j-Entwickler halt zu verhöhnen. Wie kann man so einen Fehler einbauen, was eigentlich ja keiner ist? Und da haben halt, ich glaube, zwei, drei Entwickler halt ihr Wochenende, also ihre Freizeit dafür geopfert, um halt diese Sicherheitslücke halt zu schließen. Und dann sie dann auszulachen, wie kann man sowas halt einbauen, halte ich dann, also Mich hat das so ein bisschen getriggert.
Das ist, ja, ich finde, das ist sowieso immer. Das ist ja jetzt so ein grundsätzliches IT-Problem vielleicht, dass es sehr leicht ist, im Nachhinein auf ein System zu gucken, das irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen so entstanden ist, wie es entstanden ist. Und dann sagt man, jetzt aber scheiße, was ihr da macht. Ne? Also so kann man ja keine Software bauen. Ja, wo ist denn hier das oder jenes? Und man berücksichtigt halt nie, wo es so herkommt. Und ganz schlimm ist das, wenn es schon so ein Legacy-System gibt, ja, und alles schaut schon auf die Neuwelt. Ja, und da ist es so richtig schön, auf so einem Bestandssystem rumzuhacken. Dabei ist es womöglich das, was das Geld bezahlt, ne? Und ich glaube, dass das grundsätzlich ganz gut ist, so ein bisschen differenzierter mit Software umzugehen, die von anderen geschrieben wurde. Vor allem, wenn ich sie kostenlos nutzen kann, ne?
Genau, und da, also einige waren halt auch, also das ist, also ich hatte den Eindruck gehabt, dass es vor allem auch Entwickler waren, die darüber eingeschlagen haben, die halt eigentlich mich bisher auch in der Open Source Community halt gar nicht gesehen haben, dass sie irgendwas in der Richtung halt machen. Also eigentlich nur Nutznießer sind von dieser freien Software. Und das ist, also das war das, was mir halt halt böse aufgeschlagen hat. Was natürlich dann wieder die Diskussion hochgegangen ist, heißt, dass eigentlich viele der Meinung sind, was ich auch nachvollziehen kann, dass dieses ganze Open Source halt Prinzip irgendwie kaputt ist. Das gibt's halt für die Diskussion gab's schon, glaube ich, schon vor Log4j. Also da erinnert mich an die Diskussion mit Elasticsearch und mit Amazon. Dass Amazon eigentlich mit Elasticsearch, also mit Services, die auf Elasticsearch basieren, halt Geld verdienen. Aber selber halt da nichts an Elasticsearch zahlen oder so wie ich das verstanden hatte, auch da in der Richtung nicht nichts contributed haben. Und darauf halt Elasticsearch irgendwie gesagt hat, okay, ich ändere die Lizenzen, wo dann halt dann ein großer Aufschrei halt gab, in der Community halt gab. Und das kann man mit Open Source nicht machen. Aus Sicht von Elasticsearch kann ich das aber auch nachvollziehen. Ich meine, die investieren halt Ressourcen, Geld. Und aber andere Leute verdienen halt damit Geld. Das ist halt. Also, das ist für mich halt nachvollziehbar. Und dann Log4j kam diese Diskussion halt wieder auf. Und da gab es halt auch, dass dann auch einige gesagt haben, dass sie jetzt auch aufhören, halt kostenlos was zur Verfügung zu stellen, sondern dann halt auch anfangen, halt zu überlegen, wie sie halt mit der Open Source Software oder wie sie halt halt Services halt anbieten oder Features anbieten, die man jetzt nur noch gegen Einwurf von Münzen halt bekommt. Und das ist halt schade, dass halt die Entwicklung dahin geht, aber auf der anderen Seite halt nachvollziehbar. Und da bin ich halt auch auf einem Blogpost, wo jemand auch beschreibt, ja, der findet Open Source ganz toll und der benutzt auch ganz vieles, aber da kam auch heraus aus dem Artikel, er sieht seinen Beitrag, dass er halt halt darüber schreibt und darüber redet. Das tun wir in viel Hinsicht halt auch. Gut, gut, ich versuche schon ab und zu mal ein bisschen Code zu contributen, aber das ist halt auch Mangel ist halt auch nicht immer möglich. Aber der hat gesagt, ja, er bezahlt auch ab und zu mal halt Geld für Open Source Software, aber um halt Features zu nutzen, die man nur gegen Bezahlung halt bekommt. Und da frage ich mich halt auch, ob das so wirklich Open Source Nutzung dann ist oder ob das dann halt so eine Grauzone an der Stelle ist.
Ja, also ich sehe das ja auch so. Also für mich ist ja sowas wie dieser Podcast hier oder wenn man andere Dinge veröffentlicht, mein Ersatz dafür, dass ich mich da eigentlich nicht so einbringe. Ist auch meistens ein Zeitproblem. Kann man sicherlich irgendwie organisieren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Entschuldigung ist, aber für mich ist so, okay, wenn ich jetzt irgendwie in dieser Community teilhaben will, dann muss ich irgendwas auch zurückgeben und der Podcast ist da auf jeden Fall für mich so gedanklich was, weil der kostet uns ja auch Geld, muss man ja nicht verheimlichen und das investieren wir da rein und wir investieren unsere Zeit und in Vorbereitung in irgendwelche Termine und auch die Durchführung von dem Ganzen, ne? Also das ist für mich so ein bisschen ein Ausgleich. Vielleicht sind ja auch Leute dabei, die sonst in Open Source teilhaben oder contributen oder was da nutzen und dann sagen, dass das für sie jetzt hier so ein Mehrwert da ist und bringt, ne? Ja.
Ja.
Und ja.
Nichtsdestotrotz, die Frage ist halt, mit der Problematik, was bei Amazon Elasticsearch halt gekommen ist, das hat man gerade bei Log4j halt auch gesehen. Es gab ja fast keine Firma, die jetzt nicht über kurz vor Weihnachten was tun musste. Und das gab halt wieder die Diskussion halt auf, wie bringen wir dazu halt Firmen, die halt Software schreiben, die basierend auf so Open Source Software und damit halt Geld verdienen, wie die man halt besser halt einbindet. Und ich kenne das aus Diskussionen schon Jahre vor, wo man die Vorschläge halt macht, okay, gibt den Mitarbeitern auch Zeit, eine Arbeitszeit, dass sie sich halt da reinfuchsen können. Da wurde man halt immer so ein bisschen, wurde es mal so belächelt. Und habe gesagt, ja, natürlich unterstützen wir die Mitarbeiter darin, aber nicht in der Arbeitszeit, das können sie in ihrer Freizeit halt machen.
Aber das finden wir dann ganz, ganz toll, wenn sie das machen.
Genau.
Übrigens, das,
Da.
was ich dazu noch gerade ergänzen möchte, das
Ja.
heißt ja, muss ja nicht mal heißen, dass man Code schreibt. Das kann ja auch heißen, dass man Dokumentation schreibt oder Beispielanwendungen schreibt, die dann in dem Projekt verlinkt wird. Dass man sagt, okay, ich habe hier so einen Standard-Use Case. Ich zeige mal, wie man das mit diesem Framework, mit dieser Library macht und stell das anderen wieder zur Verfügung, damit sie besser mit der Library arbeiten können.
Ja, oder was ich sogar unterschwellig halt noch unterschwelliger finde, ist einfach mal Bugs einzufinden, wenn ich etwas gefunden habe und ich mich sogar beschäftigt habe, woran das halt liegt. Da habe ich eben öfters in Projekten so, ja, wieso öffnet ihr denn nicht ein Issue und gibt den Leuten schon diesen Unit-Test, ja, wenn ihr schon nicht selber fixen wollt, aber da kann man das halt, also viele scheitern daran, auch daran halt, dieser halbe oder eine Stunde Investition halt in so ein Issue und wo sie ihre Erkenntnisse halt dann reinstellen. Nee, damit das halt, geforkt, irgendwie intern, irgendwie gelöst. Und dann benutzt man diese geforkte Geschichte intern, wo man denkt, ja, das ist halt das Schlechteste aus
Genau.
allen Möglichkeiten.
Ja, aber das ist doch die angepasste Library, weil wir haben das besser verstanden als der Autor von der Library. Deshalb haben wir das jetzt selber geschrieben.
Ja, genau. Oder das ist halt eine andere Problematik, was bei Log4j Bug halt mir. Also ich hatte, gut, vielleicht liegt es daran, dass ich sowieso jetzt noch nicht so irgendwie sowieso in so einen Sondermodus halt fahre. Also mich hat das irgendwie so, ich hatte irgendwie so Schulterzucken für die Problematik übrig gehabt, weil ich mir gedacht habe, ja, eigentlich sind die Probleme ausgemacht, weil wie oft rede ich mit den Projekten im Mund fusselig, dass Dependency Management halt einfach nicht ernst genommen wird in den Projekten. Also keiner hat Lust, vor allem eigentlich eine Sache ist, die man halt auch gut automatisieren könnte. Und da sind wir auch wieder beim Thema CI/CD. Wenn die Prozesse gut automatisiert sein, dann ja, also den Fix hat man auch gebraucht, aber dann hätte das jetzt nicht jetzt so viel Stress bei den Unternehmen halt bewirkt, das halt mal rauszubringen. Weil dann hätte man halt gesagt, okay, warten auf eine neue Log4j-Version. Updaten durch einen Automatismus und dann durchtesten, automatisieren und ab in die Produktion. Und das hat einfach wieder mal vor Augen geführt, dass wir, also so, ich würde sagen, so mit Grund, also das Grundverständnis von vielen Sachen halt immer wieder dran scheitert.
Ja, das sind die Basics. Also ich bin auch der Meinung, also das, du kannst es ja komplett automatisieren, ne? Also nehmen wir mal GitHub Actions, das kann jeder nutzen. Stellst einen Dependerbot ein, kannst sogar so weit gehen, dass der das automatisch reinmercht. Dafür musst du natürlich eine vernünftige Testabdeckung haben, damit du dir so halbwegs sicher bist, dass das danach auch alles läuft. Passt auch nicht überall, ist schon klar. Aber du kannst das automatisieren und dir zumindest mal die Merge-Requests erstellen lassen, wenn du da irgendwie noch alte Dependencies hast. Und für mich gehört es irgendwie zur Definition of Done, ja, dass ich geguckt habe, dass meine Libraries, da wo ich keinen Zusatzaufwand habe, auf dem aktuellen Stand sind. Ich verstehe das, wenn man jetzt nicht irgendwie die Major-Version hochzieht, irgendwo bei Spring oder sowas, mal gerade nebenbei, ne? Aber wenn es irgendwo ein paar Patch-Versionen sind und das alles problemlos funktioniert, finde ich, kann man das auch gerade mitmachen.
Genau. Und wenn ihr sagt, okay, wir haben aber kein GitHub-Action oder kein Dependabot, das ist auch mit anderen möglich. Da gibt es genügend andere Tools wie Renovate, wo man das halt in seinen eigenen CI-Prozess halt mit einbauen kann. Mit Pull-Requests etc. etc.
Genau, es
Und
gibt
gerade
auch
auch so.
aus der Node-Welt gibt es auch Libraries, die kann man über NPX aufrufen, die aktualisieren einem alle Libraries auf die Latest und das klappt wunderbar.
Und Naja, ich habe auch Daniel vor Weihnachten gesagt, wo das Thema aufkam, weil sie so, ja, jetzt wird nochmal, jetzt puscheln sich alle auf und wird rumgeheult, dass das ein Problem ist, aber in 3 Wochen nach Weihnachten wird wieder keiner drüber reden.
Ja, das ist so ein bisschen die Problematik, die wir da gerade so ein bisschen sehen. Aber es ist leider das Normale. Es geht dann einmal durch die Twitter-Blase durch. Alle regen sich auf, alle gucken mal den Code, sagen, es ist ja total einfach zu erkennen, dass an der Z an dieser einen Stelle, wenn das und das passiert, das und das am Ende nicht klappt oder keine Ahnung was, ne? Und da fehlt ein bisschen der Respekt vor der Arbeit, die da ist. Ja. Also, ja, und ich meine, es gibt ja inzwischen genug Formate, wir bewerben ja auch immer mal wieder welche, wo ihr auch, wenn ihr das noch nicht so macht, mit dem Contributen, den Einstieg finden könnt, so ein bisschen. Ne? Und irgendwie eure Lieblingslibrary, euer Lieblingsframework oder irgendwas, was ihr gerne nutzt, da ist bestimmt noch Bedarf für ein bisschen Unterstützung.
Um da ein paar nochmal zu nennen, Hackergarten, gehst du öfters. Dann die Cyberland hat da jetzt auch 2 Veranstaltungen in die Richtung gehabt. Und es reicht ja auch schon am Anfang, dass ihr es einfach vielleicht nochmal in den Teams, wenn ihr merkt, halt eine Library, okay, ein Bug oder Dokumentation fehlt, dass man die 1 Stunde halt investiert. Um halt kleine Fixes, das hilft ja der ganzen Sache halt auch, um mit etwas der Sache wieder zurückzugeben.
Ja.
Wenn ihr weitere Anregungen braucht zu diesem Thema, dann könnten wir eigentlich noch mal eine Folge machen, wo wir tiefer eingehen, aber ich glaube, in der Vergangenheit haben wir schon das eigentlich schon relativ weit und breit halt besprochen. Da können wir auch gerne nochmal zur Folge nochmal Links geben. So, und der Dauerbrenner bei uns im Podcast, mechanische Tastaturen. Wir haben gedacht, ja, jetzt schon. Wir haben gedacht, das Thema können wir mit einer Folge intensiv durcharbeiten und zu den Akten legen. Nein. Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir Tastaturlayouts ja gar nicht durchgenommen haben. Und da wurde auch eine Diskussion und das hat uns dazu bewirkt, dass wir beide der Eukey-Layout mal ausprobiert haben und generell uns mit dem Thema beschäftigt haben, ja, welches Layout ist eigentlich jetzt gut für uns.
Ja, genau. Also bei
Und
mir war das ja, dass der Andreas Huben, das haben wir in der letzten Folge schon erwähnt, über dieses Eukey, Layout geblockt hat. Und ich fand das mega spannend. Und deshalb habe ich gesagt, okay, das will ich ausprobieren. Und dann habe ich auch den vernünftigen Weg gemacht und mir erst eine andere Tastatur geholt, die nicht so teuer war, um das zu vertesten. Und dann war mir eigentlich nach einer Woche klar, okay, damit kann ich arbeiten. Hätte ich eigentlich direkt eine richtige Tastatur kaufen können. Und
genau,
ja.
den Weg bin ich ja gegangen. Ich habe das Modell, was ich schon im Einsatz hatte, einfach nochmal bestellt mit einem US-Layout. Aber irgendwie, das ist Wahnsinn. In der Zeit, wo Daniel 2 Tastaturen bestellt hat, habe ich auf die eine gewartet.
Und die ich jetzt habe, habe ich sogar importiert aus den USA, ne? Und das hat 2 Tage
Ja.
gedauert. Also das war.
Also ich weiß, ich rental jetzt ein bisschen, ich werde jetzt auch den Händler nicht nennen. Der hat das nämlich deklariert als sofort verfügbar. Und nach einer Woche, also kurz bevor ich in den Urlaub gefahren, kam die Mail. Ja, die Ware ist bei uns im Lager eingetroffen. So viel zum Thema sofort verfügbar. Und aber dann ist es ja auch sofort rausgegangen, aber dann bin ich halt in den Urlaub gefahren. Das hat mir dann echt nichts gebracht. Also die Nachbarn haben nur den Kopf geschüttelt, wie ich den Sachen bestellen kann, wenn ich in den Urlaub fahre. Also nach dem Urlaub fing ich dann an hier. Sachen, die eigentlich vor dem Urlaub da sein sollten, dann bei den Nachbarn halt einzusammeln.
Das ist mir vielleicht auch schon passiert, ja. Aber
Ja. Ja,
ja,
aber
genau. Und ich
genau,
muss mal
Daniel, wie ist dein
sagen,
Eindruck? Wie ist dein Eindruck ist vom Euro-Key-Layout?
ich finde das super. Also das ist ja, ich sag mal, gefühlt, und jetzt tue ich dem Layout wahrscheinlich Unrecht, aber gefühlt ist es so 99% das US-Layout. Was da auffällt beim Tippen, kann ich schon mal sagen, so als jemand, der jetzt nicht oft sein Tastaturlayout wechselt oder da vorher irgendwie eine Passion für hatte. Z und Y sind halt vertauscht, ist das Erste, was auffällt. Das Zweite, was mir auffällt, ist, wenn du das ANSI-Layout hast, ist, dass die Enter-Taste echt kleiner geworden ist. Also da habe ich jetzt auch ab und zu mal das falsche Zeichen mitgeschickt am Anfang. Und bei den Sonderzeichen bist du halt bei einigen, musst du nochmal neu lernen, wo die liegen. Was ich sehr gut finde, ist, wie sie die Ä, Ö, Ü und SZ gelöst haben. Da kommst du über Alt und den jeweiligen Buchstaben dran, ne? Das ist auch was, das hat mich gewundert, das hatte ich nach einer Woche auch im Muscle Memory irgendwie drin, ne? Dass ich das also automatisch eigentlich getippt habe. Gerade ist es nur bei mir so, dass ich die Sondertasten noch so ein bisschen ab und zu noch suche. Also das wird auch immer besser, weil man so langsam weiß, wo was liegt. Aber grundsätzlich ist das ein tolles Layout und ich finde das besser als das Deutsche.
Also ich bin jetzt seit gestern mit Einsatzformeln viel E-Mail schreiben und mir ist es halt auch aufgefallen, dass ich die Enter-Taste halt im deutschen Layout halt relativ weit oben immer gedrückt habe. Daran muss ich mich gewöhnen. Und ja, das ZY nervt ein bisschen. Und ich muss zwar jetzt auch mehr auf die Tastatur schauen, wegen den Sonderzeichen, aber ich muss sagen, ich bin, finde ich, minimal langsamer als mit dem deutschen Layout, wo ich das fast eigentlich blind schreiben konnte. Ich kann es aber nachvollziehen, dass die Leute, gerade für Programmierer, weil gerade halt diese Klammerngeschichten, obwohl der Daniel gleich mit seinem Java-Witz kommt. Also das ist halt man muss halt weniger Umwege halt gehen. Das ist schon bequemer an der Stelle. Und ich glaube auch, dass ich da erstmal bleiben werde. Und wenn das so weitergeht und ich auch wieder mehr, also nach Corona, wenn es sowas geben wird, auch wahrscheinlich meine Tastatur to go dann entsprechend auch austauschen werde.
Ja, was vielleicht noch interessant ist, falls ihr euch auch das Ganze überlegt, die Einrichtung unter Linux ist trivial. Also bei mir, ich habe jetzt auf meinem Arbeitsrechner ein Ubuntu, da gab es das Layout schon. Da
Bei mir genauso, ja.
war meine größte Herausforderung, dass ich ja vorher ein paar Jahre kein Ubuntu genutzt hatte und ein bisschen rumprobieren musste, bis ich das hingekriegt habe. Also ein bisschen googeln musste. Am Mac musste ich ein Layout installieren. Das ist aber auf der Eurekey-Seite verlinkt. Das ist ein paar Dateien irgendwo reinziehen und dann kannst du in den Tastatureinstellungen diese zweite Tastatur hinterlegen. Ja, jetzt habe ich diesen schönen Switch drin, dass ich zwischen dem EU-Layout und dem deutschen wechseln kann, je nachdem, ob ich jetzt halt an meiner Notebook-Tastatur tippe oder an der mit dem US-Layout. Aber ich habe mir das viel, viel schlimmer damals vorgestellt, da zu wechseln. Das ging jetzt echt sehr einfach. Und ja gut, mir war halt wichtig, dass die Tasten richtig beschriftet sind, damit ich jetzt gerade so diese Fingerübungen, dass ich ein bisschen schneller bin, wenn ich die Sonderzeichen suche. Und doch, das geht eigentlich echt, echt gut. Wo ich auch manchmal hänge, ist Minus, merke ich gerade. Das ist so, das liegt auch ungewohnt, aber ansonsten.
Genau, das ist immer, da habe ich gemerkt, wie oft ich eigentlich das Minus benutze. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Und das ist halt, aber die Sonderzeichen im deutschen Schreiben, das ist mir aufgefallen, wie E, Ü oder das SZ. Das ist, finde ich, intuitiv mit der Alt-Taste ist das schnell gelöst.
Genau.
Also ich habe mal vor vielen Jahren mal US-Layout ausprobiert, aber da bin ich halt immer gescheitert, weil ich dieses Umlaut halt immer am Suchen war, wie Bekloppte. Und da habe ich, da hast du immer keine Lust mehr drauf. Und deswegen ist das jetzt das Eukey-Layout für mich genau das, der Kompromiss, den ich eigentlich gesucht habe. Und
Genau.
Fun Fact, also ich glaube, die werden sich jetzt alle wegschmeißen vor Lachen, wie ich erzählt habe. Ich habe das Aha-Erlebnis gehabt, dass die Shortcast auf einmal für mich mit also Ctrl-Z, Ctrl-X, Ctrl-C und Ctrl-V jetzt total Sinn machen auf der US-Layout-Tastatur. Das ist mir die Tage so wie so ein Lichtblick. Ja, jetzt macht das
Ja,
total Sinn, dass
generell
das.
auch so ein paar Sonderzeichen liegen schon echt günstig, ne? So ein Slash oder auch die Tilde, finde ich, liegt eigentlich ganz gut.
Ja.
Das erklärt einfach, warum das so ist. Ja, und wahrscheinlich lacht ihr
Ja.
jetzt alle oder einige von den Hörern. Aber es ist ja auch manchmal schön, sowas Offensichtliches vielleicht nochmal für sich selber zu entdecken. Also ich mag das auch.
Also ich habe mir das nie hinterfragt, halt, man hat es einfach gelernt und man hat das nie hinterfragt, warum das Control oder Steuerung Z halt irgendwie so blöde liegt auf der deutschen Tastatur, aber jetzt auf der US-Layout-Tastatur macht das total Sinn, ja, an der Stelle.
Das stimmt.
Ja.
Was
Ja.
ich, also Kunde, was ich auch noch erwähnen wollte, weil das kam auch ab und zu bei Twitter, unsere glücklichen Mac-Nutzer, die eine US-Tastatur haben, die haben wohl unter ähnlichen Tasten auch die L, Ü und SZ liegen. Das scheint auch zu gehen. Trotzdem fand ich das jetzt hier sehr gut gelöst, vor allem weil ich so auch in jedem System irgendwie selbe Tastatur und selbe Belegung habe. Und was ich noch gemacht habe, was mir auch bei der Umstellung so ein bisschen geholfen hat, ist, dass ich am Smartphone und auf dem Tablet auch als Default die US-Tastatur eingerichtet habe. Wobei es da zumindest unter iOS oder iPadOS leichter ist, die Sondereizeichen da einzugeben, weil da musst du nur lange auf A drücken und dann kommen die halt. Ja, das geht auch. Aber es hat mir ein bisschen geholfen, so an das ZY mich zu gewöhnen vor allem.
Okay, das hatte ich jetzt nicht gemacht, aber ich habe so nicht das Bedürfnis gehabt an der Stelle. Also kann auch sein, dass mein Android-Tastatur auch irgendwie, das ist schon ein bisschen anders als Computertastatur. Also ich persönlich habe das Bedürfnis jetzt an der Stelle nicht gehabt. Aber ich sage jetzt nicht, dass es das eine schlechte Idee ist. Was ich mir noch angeschaut hatte, das kam bei uns noch, glaube ich, im Discord hoch, dass es eine gibt, die Neo Layout 2 befürworten. Ich habe es mir nur theoretisch angeschaut, weil es gibt jetzt mal keine Tastatur und ich wollte jetzt nicht anfangen, blind da rum zu tippern. Da sind auch nur die ganzen Buchstaben. Also das war jetzt für. Das habe ich für zu viel Aufwand gesehen, halt meine Muskelmemory komplett umzustellen. Also das mit Sonderzeichen, das fand ich jetzt okay. Was ich jetzt auch im täglichen Fluss nicht fehlt, aber komplett jetzt, ohne dass ich, also ich brauche auch das, ich muss auch das sehen auf der Tastatur, wo ich dahin tippere. Und ich fand eigentlich jetzt, dass der Schritt vom deutschen Layout zu US-Layout beziehungsweise All-Key-Layout ist halt, glaube ich, also fand ich jetzt im Umstieg nicht so schlimm. Das heißt, ich würde auch beim Pairing halt damit auch, denke ich mal, können die Leute halt damit gut umgehen, als wenn ich so Neo-Layout 2 halt an der Stelle benutzen würde.
Ja, wir hatten ja auch
Das
eine
war.
Frage bei Twitter zu dem Thema Pair
Genau.
Programming, ne?
Genau, Pair-Programming mit verschiedenen Layouts. Also ich kann, also eine Pandemie und Remote, dann sage ich nur, nutze Code with me. Oder bei VS Code gibt es, glaube ich, auch, wo man
Ja.
Remote irgendwie zugreifen kann.
Da muss ich den Namen jetzt gerade raussuchen,
Ja,
aber das
also
gibt's
ich weiß,
auch,
dass
ja.
ich, genau, das können wir in den Shownotes verlinken. Also es gibt genügend Tooling, wo jeder seinen eigenen Editor hat und dann rumtippern kann. Beziehungsweise das mop.sh von Simon Hara finde ich da an der Stelle auch sehr gut. Und wo halt über Git-Mittel halt der Driver und der Navigator halt ausgetauscht wird. Da kann jeder sein Setup benutzen, was er möchte. Und vor der Pandemie gab es eine Zeit lang, wo ich zum Beispiel mit dem Georg sehr lange gepairt habe. Und der Georg, der hat ein krasses Setup. Der hat eine Mac-Tastatur mit OS-Layout und dann IntelliJ noch mit BIM-Mode. Und naja, als ich, also. Ich habe dann mal gebeten, dass er wenigstens einen VIM-Mode ausschaltet.
Na ja, gut, der muss halt nicht den Bildschirm sperren, wenn er da weggeht, ne? Weil kann ja
Ja,
keiner was
genau.
machen.
Genau. Und da war der. Also, aber mit OS-Layout. Also, das OS-Layout hat mich jetzt nicht gestört. Mich hat dann eher das gestört, dass es ein Mac war. Und da sind die Shortcuts bei IntelliJ ja beim Mac ja komplett anders als. Da waren bei mir nicht das Problem das Layout, sondern eigentlich, weil unter Mac das wohl irgendwie anders ist als unter Ubuntu oder so Linux oder Windows an der Stelle. Aber es geht auch, also man fuchst sich da auch rein und ich habe dann den Georg immer gefragt, und, wie ist das Shortcut dafür, wie ist das Shortcut dafür und dann ging es halt auch. Dann lernt man halt was anderes.
Ja.
Also es geht, also das ist. Kein Argument jetzt auf ein US-Layout zu verzichten. Da müsste man sich sogar die Frage stellen, ob man halt einer der Betriebssysteme halt dann komplett verbietet, ja, also in Anführungsstrichen.
Ja, genau,
Deswegen
das
ist es.
Problem hättest du ja sonst auch. Also da muss man
Genau.
schon, ja.
Also an der Stelle würde ich sagen, nein, also Pairing ist kein, ist aus meiner Sicht ein Scheinargument.
Ja, so, und ansonsten kann man ja immer noch überlegen, ob man dann doch mit zwei Rechnern arbeitet und halt mal besser oder sowas nimmt, ne? Also es gibt da, wenn das so schlimm ist, bestimmt auch Lösungen und ja, also.
Also wie gesagt, ich bin jahrelang mit der deutschen Blade auch sehr gut gefahren. Also wenn jemand das nicht scheuen möchte, das war jetzt einfach nur, mich hat es auch neugierig gemacht, weil da anscheinend Lösungen, also mir wurde eine Lösung präsentiert für die Probleme, die ich hatte, warum ich nicht auf OS-Layout geblieben bin.
Genau.
Und deswegen habe ich da der Sache nochmal eine Chance gegeben und bin damit zufrieden.
Ist genauso bei mir und ich finde die Lösung jetzt echt gut. Also ich würde es empfehlen. Aber ich kann auch verstehen, wenn es jemand nicht macht, weil er sich überhaupt oder die Person sich nicht umstellen möchte. Ne? Also ehemaliger Kollege von mir hat bei mir bei Twitter geschrieben, nee, ich gewöhne mir jetzt nicht mehr an, dass das Kleinerzeichen irgendwo anders liegt. Ja, ist okay. Ne? Also das muss ja jeder für sich so finden. Das Setup sollte man immer so wählen. Wie man sich da selber wohl fühlt mit.
Genau. Also, es gibt ja Leute, die gerne ein gelbes Auto kaufen, andere ein blaues Auto.
Oder Verbrenner.
Oder ein E-Auto.
Ja, beides schrecklich. Ja.
ich hatte, aber was ich auch sehr cool fand, nachdem man sich mal auf das Tastaturlayout so einigermaßen eingenördet hatte, dann kam jetzt Diskussion auf, ja, also. Das einzig Wahre wäre noch eine Split-Keyboard, aber ich glaube, das Thema will ich jetzt einfach mal überspringen.
Ja, also sehe ich, also ja, gerne. Also ich fand, das hat der Andreas in dem Blogartikel ja auch erwähnt, dieses Ultimate Hackerboard will ich jetzt nicht sagen, dass mich das nicht irgendwie anspricht, weil das sieht schon schick aus, das sieht durchdacht aus und bestimmt ist es auch angenehm, da drauf zu tippen. Ja, aber bis jetzt hatte ich das Glück, dass meine Hände sich schon daran gewöhnt haben, dass sie hier falsch verwendet werden, wahrscheinlich auf der klassischen Tastatur und das dauert noch ein paar Folgen, bis wir das machen.
Ja, beziehungsweise deine Argumentation Richtung deiner Regierung könnte interessant werden.
Ja, das ist schwierig. Also dann müsste ich schon. Also ich glaube, das würde ich also auch selber nur wollen, ne? Wenn ich wirklich ein akutes Problem habe. Also wenn ich da irgendwie Probleme mit dem Schreiben und Tippen bekomme und mir der Arzt des Vertrauens sagt, dass das jetzt die richtige Wahl wäre, in die Richtung zu gehen. Aber dann wäre es was anderes, dann würde ich es aus medizinischen Gründen machen, ne? Und nicht, weil ich irgendwie
Genau,
was
das ist
Neues
was
damit
anderes
spielen
dann.
will. Ja.
Ja, aber ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich glaube, ich habe meine Punkte jetzt hier durch. Also natürlich an die Hörer. Wenn ihr immer noch was vermisst zu mechanischen Tastaturen, gerne Feedback dazu.
Ja.
Wir sind auch in. Ich glaube, Keyboard selber bauen. Ich habe dank unserem Weihnachtsplausch hatte ich ein paar Links bekommen. Leider waren die nicht lieferbar, die Sachen, die interessant sind. Ich habe es aber auf meine Wunschliste gesetzt, dass vielleicht zu Weihnachten 2022, vielleicht will ich mich nochmal dran setzen. Aber Axel fragte mich auch schon, ob er mir jetzt das Löten beibringen muss. Und also, ich habe nachgeschaut, also im Keller wäre alles da. Also, das ist einer der Vorteile, wenn man mit einem Ingenieur verheiratet ist.
Ja, das ist und
Also,
riss bestimmt hin.
Beziehungsweise, ich könnte sogar das delegieren, ne? Fällt mir so gerade ein. Aber ich glaube, das wäre nicht der Sinn der ganzen Sache.
Dann kannst du dir auch gleich ein fertig gebautes geben lassen. Also das. Ja.
Naja, ich kann ja auch klug scheißen, den das machen lassen.
Das
Also,
macht
im
bestimmt
YouTube-Video sah
Spaß.
das anders aus.
Genau, ja. Das war viel feiner
Genau.
da. Also nicht, dass ich jetzt nachher langsamer tippe, weil du hier nicht ordentlich, ja.
Genau. Obwohl, das habe ich schon mal bei Fliesenlegen gebracht. Das hätte mir immer noch vor. Also der hat dann angefangen, den Keller selber zu fließen und dann kam ich irgendwann rein und dann habe ich gesagt, also bei meinem Papa sieht das aber anders aus. Also dass da eine Fliese nicht hinter mir geflogen ist, da habe ich nochmal Glück gehabt. Aber also ich sag nur, wenn Blicke töten könnten. Danach am Abend hat er gesagt, weißt du was, Andra, ich habe das jetzt diesen Sockel, das war gefliest. Aber der Rest kann ein Fliesenleger machen. Okay. Papa wollte ich jetzt nicht fragen.
Ach du meine Güte, ja.
Ja. Aber im Nachhinein war das auch ein bisschen arschig von mir, aber ich, das war so aus dem Ad-hoc, weil, ja, okay, nicht nachgedacht. Manchmal sollte man erst nachdenken und dann reden.
Nein, 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 lass sie das gar nicht einreden, das ist doch komplett falsch. Ach ja.
Ja. So, Fliesenlegen haben wir es auch durch, gut.
Fliesenleger haben wir auch durch, das Thema des Monats. Und wir haben noch ein Thema, das haben wir, glaube ich, aus dem Weihnachtsplausch mitgenommen. Das war
Genau.
nämlich auch ein Hörerwunsch. Da ging es darum, dass man gerne von uns wissen möchte, wie wir einen Podcast aufnehmen.
Genau. Und eigentlich ist das total unspektakulär. Wir treffen uns im Skype, bereden wir die Themen und dann wechseln wir in Studio Link, quatschen 2 Stunden und dann macht der Daniel Magic. Ich darf es mir nochmal anhören und dann geht das raus. Fertig.
Genau, und wenn wir ein bisschen präziser werden.
Du kannst jetzt die Magic erklären.
Ja, also es fängt ja schon mit der Aufnahme an, also vielleicht ist ja auch die Hardware interessant. Normalerweise, also heute nicht, aber normalerweise nehme ich auf über einen Zoom H6, wo ein Superlux HMC 660 dranhängt. Das ist ein relativ günstiges Mikrofon, das aber in so ein paar Foren und Twitter-Diskussionen immer genannt wird, wenn man wenig Geld ausgeben möchte und ein schönes Headset haben möchte. Ne? Heute nehme ich auf an einem Blue Yeti, das ich eigentlich auch immer für die Arbeit nehme. Deshalb ist der Klang heute wahrscheinlich ein bisschen anders. Das hängt hier bei mir am Bildschirm mit dran. Und ja, das zeichnen wir auf über Studio Link. Früher habe ich Podcasts immer über Reaper aufgenommen. Das ist so eine Software und da gibt es Open Source, ein Plugin für, das nennt sich Ultraschall, das quasi so optimiert ist für Podcastaufnahmen. Als ich angefangen habe, Folgen remote aufzunehmen, war das über Reaper bei mir aber immer so ein bisschen instabil und Studio Link ist halt wirklich, also einfacher geht's nicht. Ne? Du, es öffnet sich eine Webseite, du kannst jemanden über so eine SIP anrufen. Ja, das ist dann immer irgendwie irgendeine ID und dann Add Studio Link. Und dann ja, drückst du auf Record und dann schmeißt er dir aufs Dateisystem irgendwo deine Aufnahme. Und das klappt einfach. Also das kann man, also dann haben wir die Audiodateien, da haben wir die Spuren getrennt drin. Und die tue ich momentan dann immer noch in Reaper, weil ich da drin dann schneide. Schneiden mache ich jetzt nicht viel. Also ich schneide am Anfang so ein bisschen weg. Wenn dann noch was Störgeräusch ist oder ich ein bisschen gewartet habe mit der Einleitung. Ich mute öfters mal Teile, wenn einer gar nicht spricht. Also jetzt zum Beispiel gerade würde ich die Sandra rausmuten, falls da mal eine Tastatur kommt oder irgendein anderes Störgeräusch, weil sie sich bewegt oder so. Das lasse ich drin. Ich hoffe, ich denke dran, sonst klingt das gleich ganz, ist das ganz komisch nachher in der Aufnahme. Aber sowas kann man normalerweise ganz gut, das mute ich einfach raus. Ich sag mal, das ist ein sehr grober Schnitt, was ich dann mache. Dann kriegt die Sandra die MP3, die schreibt die Shownotes. Ich mache noch die Chapter Marks, die wir drin haben, die lege ich noch an. Da machst du eigentlich nichts dran, ne? Ist ganz selten, dass du da noch welche ergänzt, glaube ich.
Ja, ich habe dann, also ich habe einmal mal eine Reihenfolge mal geändert, aber der Rest passte meistens. Oder ich habe Typo gefunden, dann korrigiere ich das noch, aber dann, ja.
Und
Oder wenn ich
dann,
eine coolere Idee habe, dann ändere ich, aber dann sage ich den Daniel Bescheid, der soll dann mal eine Woche schauen
das ist
und
doch
dann, ja.
undenkbar, dass du da coolere. Nein, Quatsch.
Ja, ne?
Nein, 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 das ist.
Alles gut.
Nein, nein, du bist unsere Textkönigin da.
Na,
Und.
das stimmt nicht. Also, okay, jetzt immer weiter dann.
Genau, danach sparen wir uns kein Geld, sondern wir veröffentlichen es alles über Podigee, weil Podigee uns erstmal eine UI bietet, wo wir die ganzen Metadaten einpflegen können. Das macht eigentlich immer die Sandra. Also, wenn überhaupt, trage ich einen Titel ein. Und ich trage die Chapter Marks ein und dann kriegst du das MP3 nochmal zugeschickt und oder ich lade es in die Nextcloud und dann schreibst du die Shownotes, dann sagst du irgendwann, da bin ich fertig.
Genau, und dann geht da nochmal durch, macht nochmal Qua, ändert noch ein bisschen, verschönert den Satzbau.
Das
Und
würde
ja,
ich
und dann
sagen, das ist
geht's.
echt, also die Texte sind eigentlich von dir. Manchmal bin ich am Satzbau oder wenn da längere Absätze sind, dann.
Genau, wenn ich so im Bandwurm-Fieber bin, dann ist es ganz gut, dass der Daniel das nochmal schneidet. Also die
Ja.
Sätze in kleinere. Die deutsche Sprache ist da halt sehr cool, was das angeht.
Ja, genau. Und darüber kommen dann die Texte. Dafür sammelst du immer alle Links und alles zusammen. Also das ist auch Arbeit, ne? Also wir haben ja in der Nextcloud in Deck, meinem Lieblingstool 2021, alle Karten mit den Themen. Die Sandra pflegt die auch immer ordentlich mit Links. Bei mir kann es auch mal sein, dass nur das Thema drin steht. Und dann geht die Sandra auf die Suche und sucht alle Links raus und ergänzt die da drin. Also dass so viele Informationen bei uns in den Shownotes stehen, das macht alles die Sandra, muss man halt auch sagen.
Ja, aber dafür bist du ja für die, hast du die Hauptarbeit mit den Spuren.
Wir sind beide zufrieden und wollen nicht das vom anderen machen, würde ich sagen.
Genau.
Ne? Genau, und
Genau.
dann, was passiert dann? Dann geht das durch Podigee. Podigee macht dann nochmal Audioverbesserung und sowas drüber. Das heißt, dann wird nochmal die Tonspur ein bisschen schöner gemacht, damit das alles noch ein bisschen besser klingt. Und dann aktualisiert Podigee seinen RSS-Feed. Und ich glaube, den teilen wir gar nicht. Müsste ich gerade gucken. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall
Nein,
drücke ich.
aber den nutzen wir, ich glaube, den verlinken wir aber auf der Seite, auf unserer Homepage.
Das kann gut sein. Den habe ich, glaube ich,
Ja.
mich nicht nochmal geschrieben. Aber der RSS-Feed ist ja die Basis dann für unsere Webseite. Also dann triggere ich momentan noch manuell. Ich könnte auch eigentlich das mal automatisieren, aber das schiebe ich so vor mir her, dass die Seite gebaut wird. Oder manchmal deploye ich auch noch Sachen, neue Sachen, wenn ich an der Seite was geändert habe. Da hat sich ja letztens auch optisch was geändert, ist nur noch niemandem aufgefallen, glaube ich.
Doch, mir schon, aber das ist eine Kleinigkeit.
Ja, hallo, das ist voll schick, ja.
Ja, ich habe nicht gesagt, dass das nicht schön aussieht. Ich habe nur gesagt, das war eine Kleinigkeit, aber
Das
ich fand
stimmt.
das schick. Deswegen habe ich das wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Kein
Ich bin
Rollback
in
gemacht. Ja, und dann wird die Seite auf jeden Fall neu gebaut. Und dann schreibe ich meistens noch den Tweet, den ersten, und verlinke das Ganze. Und ja, dann kann man. Ja, dann sind wir fertig.
Genau. Vielleicht noch im Hintergrund zu Podigee, warum wir das entschieden haben. Ich weiß, dass andere Podcasts zum Beispiel das irgendwie anders machen. Wir wollten uns halt Arbeit ersparen, wie wir unseren Podcast halt bei den großen wie Spotify oder Apple halt runterkommen. Oder Google. Google hat, glaube ich, auch ne eigenen.
Ja.
Also es gibt diverse Dienste, wo man halt Podcast beziehen kann.
Und wir
Und
sollten überall sein.
genau. Das ist der erste Schritt zur Weltherrschaft. Bei den ganz Großen abgeguckt. Und Podigee nimmt das uns halt ab. Und wir wollen halt, ja klar, wir hätten das irgendwie alles selber programmieren können oder uns damit reinfuchsen, aber wir wollten halt Zeit nutzen, um Podcasts zu machen und nicht mit Technik sich auseinandersetzen. Und deswegen, durch Einwurf von Münzen, macht das Podigee für uns halt an der Stelle.
Und das klappt auch. Also da muss ich sagen, das ist. Die schenken uns Statistiken und alles, das ist alles ganz okay. Und
Ja.
ja, da kann man, also das ist, das hat es uns einfach gemacht. Da gibt es auch andere Plattformen. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir bei Podigee gelandet sind. Ich glaube, weil ich auch
Ich
Herr
glaube, du
Nieswings
hast
Wissen
Herr
dabei
Mies,
hatte, ne?
genau. Und ich habe gesagt, also Daniel war offen für andere, aber ich wüsste es nicht anders. Ich habe gesagt, du weißt du was, wenn du dann mit guter Erfahrung gemacht hast, dann lass es einfach nutzen. Was soll ich jetzt Zeit und Energie investieren, da was anderes zu rauszusuchen?
Genau, und das läuft halt, ne, das kostet einmal im Jahr Geld und ja, aber
Genau.
das ist das Einzige. Und
Ja.
das
Die
ist für mich
Webseite
aber okay.
vielleicht noch. Genau, die Webseite hosten wir auch auf Netlify. Und das ist halt eher so statisches,
Ist
so,
komplett
also
statisch,
Website.
ja.
Ja, genau. Und dann halt, wird das halt HTML generiert, und dann halt deployed.
Genau, also da mit Eleventy machen wir das. Das mache ich bei ganz vielen Seiten, die ich selber habe. Da geht es einfach nur darum, Daten in HTML umzuwandeln und die HTML-Dateien bei Netlify im CDN zu deployen. Ja.
Ja. Genau, und dann halt, und der Rest ist halt irgendwie Standard halt, halt Domain kaufen, DNS-Eintrag, E-Mail halt geht über einen auch eingekauften E-Mail-Service. Also wir können uns auch E-Mail schreiben. Ja, und das ist das, also wir versuchen halt den Aufwand halt an der Stelle, was mit Technik zu tun ist, halt relativ gering zu halten.
Genau, also das ist auch, ja, also es werden auch an der Webseite werden noch ein paar Kleinigkeiten passieren. Da haben wir noch zwei, drei Sachen vor. Das kommt aber nächste Folge erst dran, weil
Genau.
ansonsten habe ich Stress. und ja, das ist eigentlich so, was wir da machen. Da ist keine große Magie dahinter. Ich würde sagen, was das Setup angeht, ich habe auch schon Podcasts mit iPhone-Kopfhörern aufgenommen. Das geht wunderbar. Geht sicherlich auch mit von anderen Anbietern den Kopfhörern.
Ja, und das Blue Jetty, das war, also ich weiß nicht, wie der aktuelle Kurs ist, aber ich fand für das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Ich habe auch noch eine Zeit lang auch einen Rode Podcaster benutzt, der war aber unter Linux, also unter Windows und Mac funktioniert wunderbar. Unter Linux, warum hat der Störgeräusche halt produziert, deswegen bin ich dann auf Blue Jetty halt umgestiegen.
Genau. Und ich meine, der Vorteil ist echt, wenn man dieses Setup mit Studio Link, was ja auch Open Source oder auf jeden Fall kostenlos ist in der Variante, wie wir es verwenden. Open Source weiß ich gerade gar nicht. Das ist halt echt super einfach, auch remote einen Podcast aufzunehmen. Also bis jetzt gab es noch kein negatives Feedback zu unserer Audioqualität. Es gibt bestimmt Leute, die es besser machen oder auch schlechter, aber ich glaube, man versteht uns und das ist halt wirklich. Browser öffnet sich, Aufnahme klicken, fertig.
Genau. Vielleicht noch zu meinem Mikro-Setup. Ich habe meinen Blue Jetty nicht auf dem Tisch stehen, sondern über einen Armständer. Ich habe es eine Zeit lang auf dem Tisch stehen, aber das war doof, weil wenn ich dann angefangen habe zu tippen oder mich bewegen, dann hat man diese Störgeräusche halt drin gehabt. Und so habe ich jetzt das, habe ich hier so einen Dämmer. Also ich habe so einen Armständer, der halt so, dass er auf Kopfhöhe halt hängt. Dann ist er in einen Dämpfer halt eingelegt. Und das heißt, ich kann halt mich bewegen, frei bewegen und diese Störgeräusche halt hört man halt nicht. Aber das habe ich auch erst mir relativ spät dazugeholt. Also ein Update habe ich dann gefahren, weil wir dann gemerkt hatten, halt, sobald ich mich bewege, hatte ich da Störgeräusche drin gehabt. Und das ist halt war eine relativ einfache Lösung, das zu umgehen.
Ja, das Setup habe ich auch so und ich nutze das Mikrofon auch täglich bei der Arbeit, dass ich darüber dann das Soundsignal mache, weil ich habe mir gedacht, wenn ich schon ein vernünftiges Mikro habe, dann können die alle was davon haben. Genau. Und ich habe das auch, wie gesagt, an so einem Arm dran, das klappt. Das klappt einfach. Kann ich nicht sagen, dass ich da. Den richte ich da einmal aus und dann ist gut.
Ja. Beim Podcast aufnehmen habe ich auch ein. Das ist cool an dem Mikrofon, ist auch, dass man halt auch Kopfhörer dran anschließen kann. Und dann hört man sich halt auch selber. Normalerweise benutze ich Bluetooth-Kopfhörer, aber in dem Fall habe ich das dann per Kabel direkt an dem Mikrofon angeschlossen.
Genau, das macht auch Sinn. Also das würde ich sagen. Ja, aber man braucht da nicht viel Setup. Also ein Podcast ist echt schnell gestartet.
Ja, also ich glaube, im Vorfeld haben wir uns gleich mal 2 Stunden mal remote getroffen und haben das Ganze mit das Grundsetup aufgebaut, ne?
Wir hatten ja auch
Und
schon
dann haben wir
Folgen
schon.
vorher, da hat sich ja eigentlich nichts geändert, ne? Also wenn ich
Ja.
mit dir eine Podcast-Folge aufgenommen habe, ich glaube, dann hat sie auch damals irgendwann den Arm genommen, weil das andere dich ein bisschen gestört hat.
Ja.
Genau.
Und ja. Und also. Wir waren uns da, glaube ich, sehr schnell einig. Wir wollen uns halt auf Inhalt konzentrieren und nicht die Technik drumherum. Das ist halt ein nettes Beiwerk, aber das sollte jetzt nicht zum Technikprojekt werden.
Ja, oder halt so punktuell. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt Lust, da was zu machen oder wir ergänzen noch was auf der Webseite oder gibt ja auch ein paar Ideen, was man noch an den Podcast-Aufnahmen noch, also ich habe zumindest noch ein paar Ideen, was wir dann auch machen könnten. Aber es muss halt irgendwie zeitlich so reinpassen und so passt es ganz gut, ne? Ihr bekommt jeden Monat eure Folge und ja, alle sind glücklich.
Genau. Hoffentlich.
Sehr schön. Worüber hoffentlich auch alle glücklich sind, da gab es noch gar nicht so viel Feedback, das würde uns aber freuen, sind unsere großen Klassiker.
Ja, und zwar haben wir heute also, ich sag mal so, sag mal vorsichtig, einen umstrittenen großen Klassiker. Und zwar, wir würden euch das gerne das Buch Clean Code von Robert C. Martin vorstellen. Oder auch bekannt als Ango Bob. Und warum das umstritten ist, halt, weil die Person umstritten ist. Und wir wollen uns aber uns hauptsächlich eben das Buch, wir gehen auch zwar noch rein auf Robert C. Martin, was unsere Meinung dazu ist. Aber wir würden uns erstmal hauptsächlich auf das Buch konzentrieren und euch erklären, warum wir das als einen großen Klassiker halt ansehen. Daniel, warum ist Clean Code für dich ein wichtiges Buch oder warum
Ich
war
dachte,
das
du
für
wolltest
dich
jetzt
ein
zu
wichtiges
Onkel
Buch?
Bob noch was sagen vorher.
Achso, ich dachte, das machen wir zuletzt. Okay, nee, können wir auch vorziehen, alles gut. Also, Robert C. Martin wird in der Software-Craftsmanship-Bewegung halt oder Crafter-Bewegung, je nachdem, welchen Namen man da jetzt gerne benutzt, halt umstritten ansehen und zwei Aspekte. Einmal, weil er eine politische Einstellung hat, die ja nicht jeder teilt. Er ist wohl Republikaner und gibt seine Meinung auch offen dazu kund. Und er dachte damals, wo Donald Trump halt Wahlkampf betrieben hat für die Präsidentschaft, halt auch ihn noch aktiv unterstützt. Und das ist halt böse halt aufgeschlagene Community. Also ich teile jetzt auch nicht Uncle Bobs politische Meinung. Nichtsdestotrotz muss ich an der Stelle trenne ich zwischen Person und politischer Haltung und halt, was er fachlich halt gemacht hat oder macht. Der zweite Punkt ist, er hat wohl auf Konferenzen halt bezüglich Frauen sich negativ geäußert oder darüber Witze gemacht. Ich habe ein paar Talks, wo das halt verlinkt worden ist, wo die Stellen halt waren, mir auch selber angeschaut. Ich empfand das jetzt nicht so, aber ich weiß halt nicht, weil ich auch kein Native Speaker bin, ob ich das auch nicht verstanden habe oder ob das nur englische Native Speaker an der Stelle verstehen. Also an der Stelle kam mir das halt nicht so rüber. Ich habe aber mit Uncle Bob an der Stelle auch persönlich nie Kontakt gehabt, deswegen kann ich da jetzt auch keine fundierte Meinung geben, ob der wirklich so ist, wie er ist. Das ist jetzt so, was halt vor allem die Twitter-Blase halt. Aufgrund dessen wird er halt öfters jetzt auch sehr angegangen und es wird auch kritisiert, wenn man halt seine Bücher halt auch halt weiterempfiehlt, dass man andere bringen sollen, weiterempfehlen soll, aber gerade zu dem Thema. Also, er hat, finde ich, schon der Software-Craftsmanship-Bewegung halt mit dem Buch Clean Code, was wir da genau erklären, warum, halt einen großen Gefallen getan. Und deswegen, jetzt auch aufgrund seiner politischen Meinung, das andere konnte ich das halt nicht. Also, habe ich das so nicht empfunden wie alle anderen, aber jeder Jack ist halt da anders. Kann ich mich da entsprechend nicht zuordnen. Also, das ist so. Vielleicht noch ein Abschlusssatz dazu. Wenn man jetzt die Menschen halt dann äußert, was sie halt politische Meinung haben oder was sie halt getan haben, da gibt es in der Historie genügend Persönlichkeiten, die man auch nicht mehr hofieren könnte. Also müsste man halt auch die Errungenschaft von Werner von Braun auch in Frage stellen, aufgrund dessen seine Beziehung zu den Nazis. Oder auch Gandhi, der halt auch als Heiliger in Anführungsstrichen auch fungiert ist, aufgrund dessen, was er für Indien getan hat, muss man auch hinterfragen. Seine Zeit als Rechtsanwalt in Südafrika, da hat er entsprechend auch die schwarze Bevölkerung halt auch recht, halt auch ist er mit dem umgegangen, die halt auch nicht sehr menschenfreundlich ist. Und da gibt es auch in letzter Zeit auch, ich habe einen Artikel gelesen, Mutter Teresa wird auch als Ikone der Armen gesehen. Und wenn man halt guckt, dann kriegt vieles, was sie gemacht hat, auch einen vagen Beigeschmack. Deswegen finde ich, muss man mit sowas, vielmehr so mit Moral an der Stelle dann ein bisschen vorsichtig sein.
Also genau, also das ist bei mir in der Blase hat viel von dieser Diskussion um Onkel Bob nicht so stattgefunden, weil wir ja auch jetzt nicht, sagen wir mal, die gleiche Twitter-Blase haben. Ich habe sehr wohl Kritik wahrgenommen, die kann ich auch nachvollziehen, aber er ist halt für mich auch ein bisschen weiter weg, muss ich da einfach mal sagen. Ich kann sagen, als ich, und das beantworte ich auch deine Frage von eben, das Buch von ihm damals gelesen habe, und das ist jetzt, glaube ich, schon mehr als 10 Jahre her, ja, so vom Bauchgefühl her, hat es mich als Entwickler definitiv weitergebracht, der Inhalt da drin. Und der ist nicht politisch. Genau, und ich lasse mich da auch gerne, oder ich glaube auch wir lassen uns da gerne nochmal aufschlauen, falls wir jetzt gerade irgendwie da nicht differenziert genug mit umgehen und irgendeinen wichtigen Aspekt ausblenden oder nicht genug Gewicht geben. Ja, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, wenn wir das Buch jetzt erwähnen. Inhaltlich, und um das sage ich schon mal, finde ich das Buch sehr gut und ist inhaltlich für mich halt eines der Bücher, das man meiner Meinung nach als Entwickler gelesen haben muss.
Man muss auch dazu sagen, also er schreibt, das sind keine Erkenntnisse, die er hat nichts erfunden, sondern so wie ich das mitbekommen habe, war er der Erste, der halt anfing, halt Erkenntnisse, so gute Erkenntnisse, was schlaue Leute vor ihm auch rausgefunden haben, aber halt es versprengt war, dieses Wissen halt in ein Buch zu packen und das kompakt halt so wiederzugeben. Und das ist halt die, was man ihn halt honorieren kann, dass er der, also zumindest in meiner Bubble, das Buch war, wo dieses Wissen, wie ich guten Code oder lesbaren Code hat, schreiben soll, halt in einem Buch gepackt hat. Und die Erkenntnisse oder diese Methodiken, die er beschreibt, das verlinkt er auch, diesen waren eigentlich aus Paper, aus wissenschaftlichen Papern, die anderen Leute halt wissenschaftlich aufgearbeitet haben, aber das waren immer nur Teilaspekte. Und er war der, also zumindest in meiner Bubble halt der Erste, der das entsprechend in ein Buch zusammengefasst hat.
Genau, er hat das Wissen zusammengetragen quasi. Und das ist halt, also das wollte ich auch mal betonen, er verlinkt das auch gut. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so rüberkommt, als wäre das sein Wissen. Also das beansprucht er da gar
Ja.
nicht für sich. Das ist alles, soweit ich das beurteilen kann, ordentlich mit Quellenangaben auch versehen. Und ja. Was ist denn deine Meinung zu dem Buch?
Das war, ich war auch Junior-Entwickler, wo ich das erste Mal gelesen habe, und da hatte ich halt viele so Aha-Erlebnisse gehabt. Also intuitiv habe ich ein paar Sachen schon richtig gemacht. Was ich aber an dem Buch gut fand, ist, dass er auch erklärt hat, warum man gewisse Sachen macht, und auch an Codebeispielen gezeigt hat, okay, wenn ich das nicht tue, komme ich, führe ich halt kann ich zu diesem Problem halt kommen. Und wenn ich anfange, das zu tun, dann habe ich einen Benefit in der Zukunft. Und das wird dann an vielen Beispielen halt auch mit Codebeispielen halt entsprechend halt aufgezeigt. Und das sind so manchmal so banale Dinge wie zum Beispiel Code, man soll Code halt, Code, der kommentiert ist, zum Beispiel löschen, ja. Das geht bei uns vielleicht jetzt in Fleisch und Blut über und hinterfragen das dann nicht, warum wir das tun. Aber das wird zum Beispiel erklärt, warum das halt eine gute Idee ist, halt das zu löschen, ja. Da werden solche Regeln erklärt wie Broken Window Faktor. Das heißt, ich soll mein Code halt nicht in einen unsauberen Zustand hinterlassen zum nächsten, weil das führt dazu, dass die anderen halt auch nicht da sorgfältig programmieren an der Stelle rum, sondern auch halt rumsauen, so wie ich. Und da wird halt eine Studie rausgebracht, als Grundlage genommen, dass sie entdeckt hatten, wenn, also es ist ein amerikanisches Beispiel, dass in der Hood halt, wenn halt da Häuser sind, die nicht gepflegt werden, dann mit der Zeit halt die ganze Nachbarschaft halt auch verrottet. Und das kann man halt entsprechend, und das hat man auch halt dann auch in Programmen halt auch gesehen, in der Software, dass wenn man keinen sauberen Code hinterlässt, dass der nächste halt entsprechend genau auch genauso schlampig halt arbeitet. Und das sind so Analogien, die, wenn man sie liest, denkt ja total logisch, aber man muss mal manchmal auch die offensichtlichen Sachen halt auch einmal vor Augen geführt bekommen.
Genau, und das Buch zahlt für mich halt voll auch darauf ein, dass man dass es schön ist, wenn man sich neue Programmiersprachen oder neue Frameworks aneignet. Aber das Wichtige, also was später ausmacht, ob man ein Senior oder ein Junior oder in welchen anderen Titel man sich da geben will, ist, daran liegt, dass man Verständnis für hohe Qualität im Code hat, ne, wie man Code schreibt. Ne? Also es wird auch schön drüber gesprochen, wo man dokumentieren muss und sowas, ne? Wo man vielleicht auch Twitter-Diskussionen verfolgen konnte, die wir aber nicht verlinken. ja. Und das wird sachlich, meiner Meinung nach, sehr sachlich erklärt. Und manchmal, auch wenn er Beispiele hat, wo er es selber nicht ganz perfekt macht, erklärt er trotzdem, warum er diesen Weg gegangen ist. Es ist also jetzt auch nicht so, dass er da immer ganz perfekt ist, aber es ist auch selbstkritisch an ein paar Stellen. Ne? Ich finde den Anhang ganz gut gelungen, wo nochmal durch viele Dinge durchgegangen wird. Da kann man sich echt Probleme angucken und dann noch ein paar Informationen dazu bekommen. Und es ist ja, meiner Meinung nach, auf jeden Fall ein großer Klassiker. Schade, dass der Autor, wie gesagt,
Da
das Ganze
umstritten
so ein
ist.
bisschen so umstritten ist. Das wäre anders schöner, es wäre einfacher, das dann zu empfehlen. Aber wie gesagt, ich mache es mir jetzt leicht und beschränke mich auf den Inhalt. Den finde ich sehr, sehr gut. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der ein besserer Programmierer werden möchte oder eine bessere Programmiererin werden möchte. Und die eigenen Fähigkeiten da nochmal schärfen möchte. Das bringt mehr als das nächste Framework zu lernen, weil die sind sowieso in ein paar Jahren wieder outdated. Und hier, das sind Sachen, da profitiere ich heute noch von und ich glaube, das macht auch einige von den Dingen aus, warum ich so Software entwickle, wie ich Software entwickle.
Genau, das ist halt Dito. Also bin nochmal dort durchgeblättert, also zwar viel Java-Code drin, aber viele Sachen bin ich der Meinung, dass es jetzt nicht Java-spezifisch ist. Wie zum
Definitiv.
Beispiel, Use Domain Language. Also das war, da war noch Domain-Driven Design noch nicht so gehypt, aber schon da hat vor diesem Hype wurde auch schon darauf hingewiesen, dass es eine gute Geschichte ist. Da wird nochmal Test-Driven Development nochmal vereinfacht dargestellt oder dass man halt One Level of Abstraction, also nicht so viel Abstraktions Levels halt in einer Klasse oder in eine Methode reinpacken, sondern das entsprechend halt in Schichten halt halt arbeiten. Also so für einen gestandenen Entwickler vielleicht trivial. Weil das vielleicht intuitiv schon gemacht hat, aber für einen Junior-Entwickler auf jeden Fall, der lernt das halt nicht auf die harte Art und Weise und auch ein Senior-Entwickler, der davon nicht gehört hat, würde ich sagen, das erweitert nochmal den Horizont und würde halt helfen, für andere Leute besseren Code, also wie zum Beispiel, wie baue ich Methodenargumente halt auf, ja. Wieso ist das eine schlechte Idee? Ist halt eine Verkettung von vielen Parametern. Vielleicht wäre so ein halt, das vielleicht so ein Value-Object zu packen und solche Sachen.
Und wenn ihr schon euch, ich sag mal, in einer seniorigeren Position befindet oder seht, gibt es auch vielleicht noch mal etwas mehr Fundament, wenn ihr dann mit anderen sprecht und sie überzeugen wollt von gewissen Pattern oder Vorgehensweisen, dann gibt das Buch doch durchaus noch mal an ein paar Stellen ganz klare, auch pragmatische Argumente. Also wenn man zum Beispiel das Thema Dokumentation sieht, dass davon ganz klar abgeraten wird, alles zu dokumentieren, ne, sondern dass man sagt, wenn die Methode sprechend ist und man versteht, also und die Implementierung zur Methodennamen passt, dann muss ich darüber nicht noch einen Kommentar schreiben, der genau das nochmal hinschreibt, was ich da verstanden habe. Ja, es ist halt dann auch manchmal sehr pragmatisch und nicht zu dogmatisch, würde ich sagen.
Ja, genau. Und wie gesagt, ja, schade, dass das Buch halt so in Misskritik gerät, nur aufgrund dessen, wegen der privaten Einstellung des Autors.
Ja, falls ihr da noch Alternativen kennt, wo ihr sagt, die zahlen auch in diese Richtung ein und die sollten wir auch mal vorstellen oder mal lesen, schreibt uns gerne bei Twitter, dann beschäftigen wir uns auch gerne mit den Alternativen und Nehmen Sie
Stellen Sie
mit
dann
auf.
entsprechend auch vor.
Das gilt generell, muss jetzt nicht keine Clean-Code-Alternative nur sein, sondern wenn ihr sagt, hey, hier ist ein großer Klassiker. Ich meine, unsere Liste ist lang, aber ich würde mich trotzdem über jeden Input freuen, wo ihr sagt, ja, also ich finde immer spannend die Bücher, wo man nach dem Lesen gesagt hat, boah, das hat verändert, wie ich Software entwickle. Ja, weil ich irgendwas Neues gelernt habe oder neue oder sicherer geworden bin in dem, was ich tue. Also wenn ihr da was Spannendes habt, wo ihr auch sowas von euch erzählen könnt, schreibt uns mal einen Tweet.
Oder kommt in den Discord und können uns daraus mitteilen.
Und dann könnt ihr auch am 28. Januar in den Discord kommen, denn da ist unser Review.
Stimmt. Oh, da habe ich vergessen, in unsere Terminspalte einzutragen.
Tja, tja, tja.
Ah,
Dafür musst du
gut.
erklären, worum es da geht.
Da. Und zwar, wir haben ein Review vom Weihnachtsplausch gemacht und da hatten wir das Gefühl gehabt, dass dass nicht für alle zu Wort gekommen sind und uns Feedback geben konnten oder Diskussionen anregen geben konnten zu unseren Podcast-Folgen. Und deswegen bieten wir halt ein Review für ein oder eine Retrospektive an. Oder ja, Review,
Ein Review,
eine
ja,
Re
eine
Review.
Retro.
Review halt an, wo wir über Folgen halt sprechen. Wir haben jetzt für den 28. alles ab Folge 12. Mal gucken, wenn wir offen, wir machen das davon abhängig, wie weit wir kommen, denn wir wollen das Timeboxing machen. Also eine Stunde lang, ab 19 Uhr bis 20 Uhr, bei uns im Discord. Da gibt es auch einen Review-Channel. Und versuchen wir halt moderiert durch die Folgen zu gehen und dann eure Anregung mitzunehmen, Feedback. Oder Möglichkeit geben, uns nochmal nach zu gewissen Sachen nachzufragen. Und dann gucken wir mal, durch wie viele Folgen wir kommen und dann würden wir das nochmal wiederholen. Und also Best Case wäre, dass was eine regelmäßige Veranstaltung wird. Wenn wir aber merken, das bringt uns nichts, den Hörern nichts, dann werden wir uns mal nach ein neues Format halt überlegen.
Genau,
Alles kann, nichts muss.
wir wollten halt diesen Plauschcharakter ein bisschen rausnehmen, damit wir uns mehr über den Inhalt vom Podcast unterhalten können. Das heißt aber nicht, dass ihr in unserem Discord nicht in den Sprachchannel gehen könnt oder ihr bleibt länger. Also vielleicht bleibt ja auch einer von uns spontan länger. Das sehen wir dann. Aber wir sind auf jeden Fall eine Stunde da und genau. Vielleicht ist ja auch jemand da, der vom 27.01. berichten kann, Sandra.
Ja, und zwar die Wolkencode auf Twitter hat getweetet ein neues Meetup, Schienen IT Nürnberg. Das ist Women Tech Meetup. Die machen das wohl als Hybrid, das heißt, wenn ihr auch nicht aus Nürnberg kommt oder nicht On-Site machen wollt, aus gegebenen Anlass, sondern remote dazu kommen wollt, habt ihr die Möglichkeit, am 27.01. bei Schienen IT mitzumachen. Das ist zwar jetzt Women in Tech getaggt, aber das wurde explizit erwähnt, dass man sich über Personen anderes Geschlechts halt auch freut. Und das wird als, ja, als Kick-Off-Meeting halt stattfinden. Und es ging
Genau.
es halt darum, sich einmal kennenzulernen und sich so beschnuppern.
Genau, und
Ja.
wir bewerben das, weil die Wolkencode einer unserer ersten Hörerinnen des Monats war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
Genau.
Genau, deshalb hier ein bisschen Werbung an dieser Stelle und viele liebe Grüße und viel Erfolg mit dem neuen Meetup. Ja. Jetzt kommt die
So.
große Kategorie, deren vollen Namen ich nicht mehr aussprechen kann. Konsum.
Weil Deck das geschnitten hat.
Also, wenn ihr mal ein Trinkspiel braucht, ne, ich würde euch empfehlen, jedes Mal, wenn Daniel schlecht über Deck spricht, das könnte Spaß machen.
Ja. Okay, die
Prost.
Spalte lautet Konsum, Spiele, Serie, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und noch etwas, aber wir wissen nicht mehr.
Das ist mein Problem, genau. Wir müssen
Ja.
uns aber was einfallen lassen, da finden wir eine Lösung für.
Das
Ja.
wird, ja, finden wir auf jeden Fall. Wenn, ja, vielleicht müssen wir eine andere Sprache benutzen, wo die Wörter nicht so lang sind.
Ja, wobei das sind ja recht kurze, ne?
Ja, also ich weiß auch nicht, also ja, wir haben schon vieles in Englisch geschrieben, ne?
Das, ja, würde ich jetzt also ja, sind ja, würde ich jetzt sagen, bei Büchern können wir
Also
sparen, bei Filmen
Bücher, also
nicht, aber
Books, ja. Also
Gut, ja.
Movies wird, ja, okay, ja, wir
Ja.
müssen uns noch was darüber überlegen.
Genau. Und wir haben vor allem vergessen, dass wir inzwischen ja auch, weil die Sandra voll auf den Geschmack gekommen ist, über Comics reden, denn die Sandra hat nochmal zwei Dinger gelesen, die der Daniel ihr mitgebracht hat.
Genau, und zwar habe ich einmal einen Spider-Man-Comic gelesen, den Titel ich jetzt verlegt habe. Moment.
Geschichte eines Lebens.
Ah, danke schön. Geschichte eines Lebens. Und das ist, so wie ich das verstanden habe, also ich bin jetzt kein Comic-Nerd, deswegen Daniel, ich rede jetzt mit sehr gefährlichem Heimwissen.
Alles gut.
So wie ich das verstanden habe, ist es eine Alternativstory. Was wäre, wenn Spider-Man halt wie ein richtiger Mensch halt altert? Und wie sein Leben da entsprechend aussehen könnte.
Genau, also weil wer sonst sich mit
Also
den
es ist eine.
Comics beschäftigt, da altert der eigentlich nie. Oder fast
Genau.
nie.
Und also ich fand das von der Idee super. Das zeigt auch ein bisschen die Tragik. Und aber hat mir auch wieder gezeigt, also ich würde das als nicht regelmäßiger Comicleser empfehlen. Was mir aber gezeigt hat, ist, warum Spider-Man nicht so meine Lieblingscomic-Helden, weil ich finde immer so wehleidig. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kriege Spider-Man auch mehr von den Marvel-Filmen her. Darum weiß ich nicht, ob das in den Original-Kombis genauso ist. Der kommt mir immer so wehleidig rüber. Also, als ob er den
Kommt
ganzen
irgendwie.
Weltschmerz.
Ja, also er ist ja ein bisschen eine tragische Figur, muss man sagen. Also finde ich, ne? Weil
Ja.
immer wenn ein Held ist, quasi sein Alter oder sein echtes Ego darunter leidet. Weil er könnte ja viel Geld und alles verdienen. Da gibt es auch Comics, die das behandeln. Aber ja, und daher kommt das so ein bisschen.
Ja, aber genau, da kommt auch die Tragik halt, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Da kommt halt viel auch da wieder dadurch, halt, weil er halt ein Held ist, hat das doch Auswirkungen auf sein Privatleben und da und seine Umgebung halt leidet da entsprechend halt auch mit darunter.
Genau, und ja, es kommen einige große Comic-Events kommen quasi trotzdem vor, ne, so Civil War und sowas. Wer sich da so ein bisschen auskennt, wird ein paar Sachen wiedererkennen. Aber ja, es ist auf jeden Fall, fand ich auch einen guten Comic, wenn man so einfach mal einen Spider-Man-Comic lesen möchte, ohne jetzt in so einer Serie wieder gefangen zu sein.
Genau, und ich fand es auch von den Bildern her auch cool gemacht und also war recht kurzweilig an der Stelle. Man muss ja sagen, also ich bin ja ein total unbedarfter Comicleser. Ich mach's halt einfach. Also ich bin dann nicht so ein Nerd wie der Daniel an der Stelle. Deswegen finde ich immer so cool, wenn Daniel mir was zur Auswahl gibt und dann kann ich sagen, yeah, fand ich gut, fand ich nicht gut, aber dann mit ein bisschen naiver Art und Weise das zu beurteilen.
Ich bin da auch keine Experte, ne? Ich habe also ein bisschen ja, aber
Was?
nee, gar nicht. Also ich kenne da ganz viele Sachen. Ich weiß ganz viele Dinge, die ich nicht kann. Also da gibt's, ich weiß nicht, ob ich den Podcast noch mal finde. Da kann man sich intensivst mit beschäftigen, was in den verschiedenen Universen passiert. Ich kenne nicht mal alle Events, die da passiert sind. Ich kenne nur die großen. Ist ja inzwischen auch so, dass quasi zweimal im Jahr irgendwie riesige Avenger-Events oder irgendwie sowas bei Marvel sind und dann. Ja, wird das irgendwann ein bisschen viel. Ich selektiere da inzwischen auch ein bisschen mehr, muss ich sagen.
Okay. So, und dann mal kein Marvel oder DC Comics, sondern was komplett anderes. Und zwar das Comic ist von Albert Mittringen. Und der hat halt ein Original von Roberto Alonso, nämlich das
Requiem.
Requiem. Nachgezeichnet und ich habe das so verstanden, dass es eigentlich ein Klassiker, älterer Klassiker als Roman ist und der hat das halt dann frei entsprechend nachgezeichnet, die Geschichte.
Genauso habe ich es auch verstanden.
Und das ist, also ist nicht viel Text, das ist halt auch absichtlich wirklich die Bilder sich anzuschauen und also ich fand es cool gemacht, vor allem mit diesen, also Spoiler-Alarm, also das sind einmal mal das Jetzt wird halt in Schwarz-Weiß dargestellt, also das Jetzt aus dem Buch. Und halt Rückblenden halt in Farbe. Und das fand ich vom Zeichenstil her total nett gemacht. Also das war halt auch eine kurzweilige Geschichte an der Stelle.
Also ich finde den
Also das
Comic
ist
schon
jetzt.
mega wegen dem Cover alleine. Ich weiß noch, wie du darauf reagiert hast, als ich sie mitgebracht habe, weil das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich.
Du meinst mit den,
Weil
dem
das so
Schwarz-Weiß und dem
Gold
Gold?
ist, genau. Also das sieht ja
Ja,
sehr edel
genau.
aus, würde ich sagen.
Das stimmt, stimmt. Das auf jeden Fall. Und aber dieses Schwarz-Weiß zieht sich halt durch und dann diese Rückblenden sind halt in Farbe. Und die in Farben, also ich bin jetzt auch kein Kunstexperte, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das ein anderer Zeichenstil war an der Stelle.
Ja, hatte ich auch, ja.
Ne, so. Das ist auf jeden Fall nett gemacht und sich cool halt anzuschauen.
Ist echt ein
Fand ich sehr
schönes, also
gut.
ist wirklich schön anzusehen. Die Story ist schnell erklärt, würde ich sagen, aber ich mochte den auch. Also ich kann den nur empfehlen, wenn man was Schönes sich angucken möchte. Und das hat überhaupt nichts mit dem, ich sag mal, Comic-Quatsch zu tun, den du so von Marvel oder DC kennst, ne, von der Story
Ja.
her. Das ist wirklich eine ganz schöne. Ein sehr, sehr schönes Ding und das sieht auch im Bücherregal gut aus.
Das kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, so, ja.
Weißt du, was
Ja,
auch gut aussieht, aber nicht im Bücherregal, sondern auf meinem
ja,
Schreibtisch?
das klingt vor allem sehr gut. Ich wollte ja, bevor ich das sehen wollte, wollte ich erstmal eine Soundprobe haben.
Genau, dann kommt aber mit die Nachricht, ja, wie hört die sich denn an? Also, ich fange noch mal gerade ganz vorne an. Ich habe mir die Ducky One 3 oder 3 geholt. Das ist die neue Ducky-Tastatur. Ich hatte bis jetzt die Ducky One 2, weil ich brauchte ja eine neue, vernünftige Tastatur für das mit dem amerikanischen Layout. Die kriegt man momentan auch nur per Import. Ja, also über mechanicalkeyboards.com habe ich die bestellt. Und ich habe noch was anders gemacht. Ich hatte bis jetzt immer Red Switches. Und mein naives Googeln hat bei mir das Gefühl geweckt, dass wenn man viel tippt und nicht zu laut sein will, die braunen Switches eine Nummer besser sind. Also habe ich quasi mir eine neue Tastatur mit neuem Layout, neuen Switches geholt und bei der Ducky One 3 sind auch im Gegensatz zu den vorherigen Generationen der Tastatur noch ein paar Sachen im Innenleben anders. Denn ich kann die Switches tauschen. Nicht, dass ich das vorhätte, ja, aber es geht halt. Also es ist hot swappable, nennt sich das. Das heißt, man kann mit einem einfachen Tool, das auch der Verpackung beiliegt, die Switches rausholen und durch andere ersetzen. Sonst muss man da womöglich löten oder was anderes machen. Und jetzt werden die paar Hörer wahrscheinlich, die wir gewonnen haben wegen dem Tastaturthema, sofort aufhören zu hören. Die Keycaps sind besonders, weil die sind wohl doppelt gegossen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also innen sind die bei mir gelb und außenrum ist quasi blau. Und ich muss sagen, diese Tastatur ist der absolute Oberhammer. Ich bin so richtig, richtig, richtig zufrieden. Die Tasten fühlen sich mega gut an. Das klingt idiotisch, wenn man das nicht spürt, aber die Sandra kommt hier irgendwann mal vorbei und dann darf ich die Tastatur mal benutzen und mir dann widersprechen oder zustimmen. Das muss sie dann, dann gibt es ein Follow-up. Die Tastaturen sind.
Aber ich musste versprechen, meine Tastatur auch mitzubringen. Da können wir nämlich den
Genau,
Vergleich
dann ist
machen.
der große Vergleich, nach dem großen Pizza-Vergleich, der große Tastaturvergleich. Also die Tasten, das fühlt sich sehr hochwertig an. Die leuchten dadurch, dass sie dieses doppelt gegossene haben. Mir fällt gerade der Fachbegriff nicht ein. Leuchtet da nichts durch. Das sieht auch super aus. Die fühlen sich halt sehr stabil und wertig an. Ich mag das Tippgefühl von den Brown Switches sehr. Also ich finde das ein bisschen angenehmer, wenn ich jetzt am Tippen bin. Das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr subjektiv, was ich hier sage. Das ist mir auch bewusst.
Und ich finde auch, sie haben mal auf sehr hohem Niveau, weil die Ducky One Two war ja eigentlich, warst ja eigentlich auch schon zufrieden,
Die
ne?
war auch super. Die würde ich auch jedem jederzeit wieder empfehlen. Die ist super. Also es ist halt einfach nur so, ich kann einfach sagen, ich habe die Tastatur bekommen, ich habe damit getippt und gemacht und habe gemerkt, oh, das macht Spaß, das fühlt sich sehr gut an. Und nicht, dass die andere irgendwie kaputt, schlecht oder irgendwas war, aber hier, die ist wirklich. Da bin ich sehr in, komme ich sehr ins Schwärmen. Das merke ich übrigens selber. Ne?
Also er redet über nichts anderes
Das
mehr.
stimmt ja wohl gar nicht. Ja, aber nur mal so, um das mal transparent zu machen. Jetzt kommt hier Ready for Review interna. Ja. Was ist die erste Anfrage, die kommt? Ja, schick mir mal bitte ein Soundbeispiel. Und dann ist man da und überlegt so. Wie mache ich denn das jetzt? Dann habe ich auf dem iPhone aufgenommen. Dann habe ich erst die Ducky 2 geholt und getippt. Ja, ich kam mir schon wie so ein Tastatur-YouTuber vor. Und danach habe ich die Ducky 3 genommen und getippt. Und was war dein Ergebnis? Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr.
Also ich fand, warte mal, ich glaube, ich fand, dass die Braun viel satter klang, also basshaltiger. Das war meine qualifizierte Meinung dazu.
Sekunde, wir können das jetzt mal exklusiv im Podcast machen. Ich hole jetzt mal die alte Tastatur, ne? Und
Ja.
jetzt tippe ich mal hier: Hallo Welt, wie geht es dir? Oh, jetzt habe ich schon beinahe das. Ich hätte jetzt falsch getippt, merke ich gerade. Ich habe das Fragezeichen falsch gesucht, ne? Oder ich tippe jetzt mal noch so hier so rum. Das sind Red Switches. Ah, die fühlt sich aber auch super an. Also ich muss sagen, jetzt wo ich sie gerade wieder hier habe. Also die 2 ist auch okay. Ne, das war jetzt die 2. Ich weiß nicht, wie gut man das versteht. Wir haben jetzt auch nicht das Mikro so ausgerichtet. Und jetzt muss ich mal gerade irgendwie einen Editor kurz aufmachen, damit ich hier nicht gleich die Aufnahme stoppe oder sowas. Ja, dann
Also
machen
ich
wir.
hatte geschrieben, also die Braunen, dass sie klingen auf jeden Fall leiser, ne?
Ja, ich tippe mal gerade. Also hast du die Roten denn gerade gehört?
Ja, ich habe sie gehört.
Gut, dann fange ich jetzt mal mit den Braunen an. Also, hallo Welt, wie geht es dir? Hier ist alles ganz toll. Und jetzt tippe ich noch mal so ein bisschen rum. Nee, nicht diktieren, bitte. So. Ja, das war jetzt, also könnt ihr euch selber, wenn man das jetzt gut gehört hat, mal schauen, wie das im Post-Processing so klappt. Sonst lassen wir doch mal was anderes einfallen, wenn das jemand wirklich hören wollte. Aber das war jetzt
Ja.
ja schon. Ready for Review. Ready for Click-Clack, der
Klicklacken.
Tastatur-Podcast.
Genau.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich war ja auch, ich hatte mir überlegt, einfach mal eine andere Tastatur zu bestellen, aber dann, ich hatte irgendwie keinen Bock, mich da reinzunören, aber die Ducky, die er sich dann ausgesucht hatte, die hatte ich auch im Blick gehabt, aber der Import, im Endeffekt hat mich dann in der Import dann ein bisschen, davon abgehalten und glaube, die hätte dann noch 50 Euro mehr gekostet als meine, die ich jetzt habe. Und deswegen habe ich dann. Und dann, aber dann merkt man halt wieder, dass jeder eine andere Vorliebe hat. Der Daniel hat sich eine TKL jetzt geholt. Also ohne
Nee, 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 eine
Numpad.
SF, also ohne
Eine SF
Tastaturblock,
sogar.
ja.
Ich dachte, die TKL wäre ohne Tast. Auch ohne. Okay, gut, dann
Sekunde,
muss ich nochmal.
65%, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja,
Sekunde, jetzt
ja.
schaue ich nochmal, ich google mal gerade live, Sekunde. Ja, du kannst weiterreden.
Ja, und aber ich brauche zum Beispiel aufgrund dessen, weil es mir meine Buchhaltung halt vereinfachte, nutze ich gerne halt doch das Nummernblock und dann würde ich halt die 100%ige haben wollen. Und dann halt die Diskussion. Aber das Witzige ist, für meine, die ich unterwegs habe, da habe ich das auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch eine 80 oder eine 65%ige Tastatur. Also das ist bei mir wirklich nur wegen der Buchhaltung, wo ich gerne den Nominierungsnummernblock haben möchte.
Genau, also ich habe die SF. Das sind dann
SF.
nicht ob 65%. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. TKL, da sind noch mal mehr Tasten. Da hast du nämlich, also bei mir ist
Genau, das glaube
quasi
ich.
die Pfeile sind sehr nah an der Shift-Taste und der Control-Taste so dran, also als würden die quasi mit zum sind sehr nah an den Buchstaben dran. Bei der TKL ist ja quasi wirklich so wie eine klassische Tastatur, wo nur der
Nur
Nummernblock rechts weg ist.
ja.
Und die
Sorry,
TKL hat noch die F-Tasten, die bekomme ich nur über Funktionskey.
okay, und das würde ich gerne auch halt haben. Dann ist dann, ja. Ja,
Da
gut,
habe ich auch
also
am längsten überlegt, muss ich sagen. Also das war
ich.
das, ja.
Ich muss sagen, ich verwechsel das immer mit den, das ist halt Nuancen an der Stelle. Aber ja, du hast ja recht, bei TKL sind auch die Funktionstasten halt da, genau. Ja.
Musste ich jetzt auch googeln, von daher, ja. Also wir sind natürlich voll der Experten-Podcast, was Tastaturen angeht.
Und
Aber
manche sind wahrscheinlich jetzt voll die Hände
es tut
von
uns
den Kopf
echt
ab.
leid, wenn ihr
Nein.
hingekommen seid, weil wir so angefangen haben mit dem Thema. Wir finden das auch echt toll. Wir sagen hier nur Sachen, die wir wirklich glauben. Aber wir sind halt auch echt neu in dem Thema, ne? Also seid
Ja.
geduldig mit uns. Aber wir freuen uns über Feedback. Also wenn ich jetzt totalen Unsinn gesagt habe oder jemand mir erklärt, naja, du hättest da besser die XY-Switches genommen.
Weil.
Weil, aber ich
Mitte.
fand die jetzt super. Ich glaube, das ist die Hauptsache. Du tippst und du hast ein gutes Gefühl dabei.
Ich kann jetzt auch so klugscheißern und fragen, wie viel Gramm haben jetzt diese Switches?
Das könnte ich dir sagen, wenn ich jetzt wieder anfange zu googeln, aber dann.
Ja, ja okay.
Das hört man jetzt so leicht, da muss ich ein bisschen
Ja.
aufpassen.
Aber, also zumindest habe ich gelernt, welche Fragen man halt stellen muss.
Ja, und ich finde, also ich mag an dem, also vielleicht ist das auch jetzt der Vorteil, dass wir nicht so tief da drin sind, dass wir irgendwie eine fundierte, krasse Meinung haben, ne? Sondern man geht das vielleicht noch ein bisschen, also ich gehe es auf jeden Fall ein bisschen naiver an und ich erfreue mich dran. Und ich mag halt die Tastatur und es ist eine, also es macht mir noch mehr Spaß, damit zu arbeiten. Und da man jeden Tag so viel Zeit mit diesem Instrument verbindet oder verbringt, finde ich, kann man das auch mal ab und zu machen.
Ja, also es macht auch Spaß mit dem Thema sich auseinandersetzen. Axel findet es so ein bisschen spooky, dass jetzt alle paar Monate neue Tastaturen reinkommen, aber er soll sich nicht beschweren, er hat jetzt eine neue mechanische Tastatur von mir bekommen. Und, aber der war ein bisschen mehr Moser, ne? Dann, der war, ja, so war, die Tasten sind viel zu hoch und da habe ich noch so, schon so ein Low Profile, ne? Und jetzt belegt er sich noch so einen Handballen zu bestellen.
Den habe ich ja auch.
Ach, den hast du auch.
Ich habe so
Ich
einen
bin dann
ganz
wahrscheinlich die Einzige, die.
flachen von Amazon, so einen ganz flachen, wo ich das Handgelenk immer so ein bisschen ablege. Ich weiß nicht, also ich habe einfach so mein Setup mit der Tastatur gefunden, wie ich mich wohlfühle. Das kann ich dir gerne
Dann
sagen.
musst du mir nachher mal dein Handbein mal zeigen und beziehungsweise mal einen Link dazu schicken.
Ja, das mache ich, dann können wir den nämlich auch. Also, der war sehr billig, glaube ich. Ich glaube, der war
Ja,
bei.
ist egal. Also Axel hat bald Geburtstag, dann das wäre das perfekte Überraschung.
Ja gut, ihr hört den Podcast nicht, ne? Weil sonst.
Genau. Genau. Er
ja.
will damit nichts zu tun haben.
sehr gut, sehr gut. Das ist genau das Richtige.
Ja. Ja, der Hintergrund ist, Daniel fragte mich mal, ob der Axel nicht bewusst hätte, mal Gast zu sein, dass wir uns über Kochen uns hier unterhalten können oder über Grillen oder über diverse andere Themen, aber da hat er mir klipp und klar gesagt, hat, dass er mit diesem Podcast nichts zu tun haben möchte.
Mein Herz ist gebrochen.
Ja. Aber ich glaube, da hat er mit deiner Pizza, hat er, glaube ich, dann das wieder weggemacht.
Das will ich ja hoffen. Also das ist.
Apropos, der hatte, wir waren jetzt im Urlaub gefahren, der hat dann deine Pfannenpizza in die Liste der möglichen Gerichte im Urlaub halt eingetragen. Weil der war der Meinung gewesen, wir haben keinen Backofen gehabt, aber mit der Pfannenpizza könnte man das, die Pizza auch ohne Backofen machen. Also der.
Ja, wobei ich nicht machen würde.
Das ist egal, Axel, will das ausprobieren.
Weil, also das Essentielle ist ja, dass am Ende der Käse sehr geil drauf wird.
Ja, und der ist der Meinung, wenn du dann Deckel drauf tust und so den richtigen Käse dann drauf tust, dann wird das auch in der Pfanne funktionieren.
Ja, dann hast du auch nur ein Problem, nämlich das Problem, warum Pizza, wenn du sie bestellst, nicht so toll ist. Weil, wenn du den Deckel drauf machst, hast du Wasserdampf. Und Wasserdampf macht feucht und das macht den geilen, krossen Teig. Dann, also ich
Ja.
will, mach das gerne.
Ja, du, ich misch mich da nicht ein. Es gibt Themen, wo ich einfach nur zuschaue, das Ergebnis bewundere und mich da nicht einmische.
Ja, Ready for Review, der Pizza-Podcast.
Genau.
Ich war ja mal Pizzafahrer, daher weiß ich das. Also es liegt an den Kartons. Der Fahrer kann noch so schnell sein. Wasserdampf steigt auf, bleibt im Karton und krosser Teig wird zu nicht mehr so krossem Teig.
Ja. Aber also
Du kannst dann sagen, ach ja, genau das hat der Daniel mir gesagt.
genau.
Ja.
Aber na gut.
Schade, dass es dafür noch keinen Workflow gibt, den man automatisieren kann.
Ja, und aber dafür hast du, aber andere Workflows kann man automatisieren, Daniel, habe ich gehört.
Genau, und zwar bin ich irgendwo über die Twitter-Blase draufgestoßen. Ich habe auch nur ein bisschen mit dem Tool rumgespielt, finde es aber cool genug, dass ich es hier empfehle, auch wenn ich jetzt noch nicht die krassen Workflows drin gemacht habe. Workflow-Automatisierung kennen die meisten wahrscheinlich. If this, then that. Also if, ja, ist so die Standardlösung, die man im Internet findet, so nach dem Motto, wenn ich einen Blogpost veröffentliche, dann geh doch mal hin und poste das auch noch mal bei Twitter oder sowas. Das kann man da alles automatisieren. Ja, und N8N und die Website, die verlinken wir natürlich in den Show Notes. Die ist eigentlich genau das, nur in, ich glaube auch, es gibt auf jeden Fall GitHub Repository, wo Code liegt. Ich glaube, es ist deshalb auch Open Source ist, was man auf jeden Fall auch kostenlos nutzen kann. Also kann man auch lokal starten oder selber hosten, wie man das möchte. Oder es gibt auch eine Desktop-App dafür, wo man solche Prozesse dann sich definieren kann. Und da kann man alles Mögliche anbinden, also auch Cloud-Dienstleister, ne? Also ich meine, das Standardbeispiel oder das Anfangsbeispiel ist hier, okay, ich mache einen GitHub-Trigger und wenn dann ein Stern hinzugefügt wurde, dann bekomme ich eine Slack-Nachricht oder sowas, ne? Gibt aber auch andere Beispiele, wo dann irgendein Trigger dafür sorgt, dass in einem GraphQL-Endpunkt oder in der MongoDB was passiert oder ne, also es wirklich, es gibt, wie viel schreiben sie? Ich glaube, sie schreiben es auch irgendwo auf. Wie viele Apps sie unterstützen. Ich sehe es gerade, ich habe es eben noch gesehen. Über 100, 200 Apps und alles Mögliche an Anbietern, die es da so gibt. Also wenn ihr solche Workflows habt oder was automatisieren wollt, N8N könnte da für euch richtig interessant sein. Ich finde auch die grafische Oberfläche super, um sich solche Workflows zusammenzubasteln. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken und Spaß mit haben.
Yeah. Muss ich mir mal anschauen. Vielleicht kann man echt coole Sachen damit machen.
Das kann, also ich, es könnte sogar unseren, vielleicht sogar unseren Bild vereinfachen. Das habe ich aber noch nicht geguckt, weil wenn wir es schaffen, dass das auf unseren RSS-Feed hört, könnten wir sagen, wenn der sich ändert, dann trigger doch mal bitte was.
Ich wundere mich, dass es dafür nicht schon eine GitHub-Action gibt oder so.
Das könnte ich auch mal, also das könnte ich alles machen, ne? Also das geht
Ja.
schon, ne? Also
Aber dann musst du Code schreiben.
dann müsste ich nur was machen, ne? Also das
Ja,
ist
genau. Alles
genau.
gut, ja.
Also das ist halt einfach, ich sag mal, das, wo es dann ja, das muss man machen. Also es ist im Endeffekt geht das garantiert. Aber ich schaue mal gerade, ob. Also wir können Netlify auf jeden Fall machen. Und es gibt einen RSS-Read als Trigger. Und damit kann man auf jeden Fall was. Also Daten von einem RSS-Feed lesen.
Okay, ja gut.
Also das ginge zum
Ausprobieren,
Beispiel,
wenn,
ja.
ja. Also das ist so zumindest ein cooles Experiment und wenn das halt nicht passt, dann schreiben wir doch noch eine GitHub-Action.
Ja, aber ich baue so gern von Hand. Beziehungsweise manchmal muss ich auch nur pushen. Also da ist ja schon viel automatisiert, aber ja.
Ja. So, das war Workflow. Und
Genau.
wenn man. So, und ich habe extra für Daniel einen kleinen Lesetipp, weil Daniel so gerne sich über Blockchains sich
Und das Buch
ausregt.
habe ich schon hier. Ich habe es nur noch nicht gelesen. Ich habe das sogar schon eine ganze Weile da.
Ja, ich glaube, du hast einfach nur keinen Bock gehabt, sich mit dem Thema nochmal auseinandersetzen.
Ja, ihr habt es ja mitbekommen in der Folge, das ist ja, dann gibt es ja sofort wieder Rage.
Ja, genau. Und zwar, ich empfehle dir das den Roman Monte Crypto von Tom Hillebrand. Als ITler, also was ich sehr bemerkenswert fand, das war eine der wenigen Bücher, wo Axel halt das Buch halt verschlungen hat. Und er ist mit dem mit Aha-Erlebnissen, wo er meinte, eigentlich verstehe ich das mit der Kryptowährung, was sie damit auf sich haben. Also es ist wohl. Und ich habe es nachgelesen. Also ich habe es jetzt nicht so verschlungen wie Axel, aber vielleicht war ich einfach zu sehr drin, also zu sehr drin ist. Aber ich fand das schon sehr plausibel, die Problematik, die halt da erklärt worden ist. Und deswegen, und weil also ich spoilere extra jetzt nicht so viel, weil mit der Daniel halt noch ein bisschen Freude dran hat. Ich würde das Buch aber empfehlen, wenn ihr Freunde, Familie habt, die mit der Kryptowährung halt das nicht anfangen und halt auf eine einfache und kurzweilige Variante das zu erklären. Ich bin jetzt auch nicht der Blockchain-Experte. Also, Kevin, wenn du hörst und das Buch schon gelesen hast und da Fehler gefunden hast, das tut mir leid. Aber zumindest finde ich das gut, dass das Buch halt die Grundproblematik, also die gesellschaftliche Grundproblematik halt gut erklärt.
Ja, generell kann
Ich
ich
hoffe,
Tom
ich habe jetzt nicht so
Hildebrand
viel
als.
gespoilert.
Nee, alles gut, so viel wusste ich auch schon. Aber Tom Hillebrand kann ich als Autor sehr empfehlen. Ich glaube, von dem war Cube. Das sind zwei Teile. Der dritte kommt, glaube ich, irgendwann. Da geht es um KI. Und das fand ich auch sehr gut zu lesen, als Nicht-KI-Experte. Aber ich habe jetzt auch nicht offensichtliche Fehler da immer gesehen. Manchmal wird ein bisschen übertrieben in dem Buch, aber die Grundidee ist ganz schön. Die Welt klappt für mich. Und der hat ein paar Romanreihen, die ganz gut sind. Also ich würde den Tom Hillebrand auf jeden Fall als Autor empfehlen. Der ist gut.
Das ist sehr gut, dann würde ich mir noch ein paar Bücher von denen holen, denn Monte Crypto war das erste Buch von ihm, was ich gelesen habe.
Ja.
Sehr gut, werde ich
Weil
mal
du ihn ja nicht
gucken.
nur liest, sondern du guckst auch noch Netflix.
Ja, und zwar Cobra Kai Staffel 4 ist raus, kommt pünktlich nach Weihnachten. Ja, Cobra Kai habe ich hier schon öfters gesehen, also das ist halt spielt 20 oder. Ja, na, sag mal 20, 25 Jahre. Na, gehe ich 20 Jahre. Nach Karate Kid. Und das Geile an dieser Serie sind, die haben die Originalschauspieler von damals halt nochmal dazu hinbekommen, dass die Geschichte halt weiter zu erzählen. Und das Coole ist halt, das ist halt kein Schwarz und Weiß mehr, sondern halt, ja, so eine Grauzone. Es gibt kein Gut und Böse, sondern halt wirklich Grauzonen. Und da wird die Geschichte halt weitererzählt, nur halt 20 Jahre später. Und das ist halt sehr kurzweilig und die Musik ist halt aus den 80ern, das macht auch Spaß. Also das ist jetzt keine. Also das ist ein kurzweiliger Serienabend, was man da machen kann. Ich will aber auch nicht zu so viel spoilern, weil Daniel das noch nicht gesehen hat.
Ich
Und der
bin nur
meinte
vier
im Talk.
Staffeln hinter dir.
Genau. Und ja, deswegen. Aber ich musste mich outen, dass ich Herr der Ringe immer noch nicht geguckt habe, nochmal.
Das werden wir korrigieren. Also das nächste Mal, ich suche die raus, dann kriegst du von mir die Special Extended Edition. Und dann machen wir die große Herr der Ringe-Folge.
Uiuiuiui.
Das ist meine Weihnachtstradition, habe ich erzählt, ne? Also ist bei
Genau,
uns,
genau. Und
Weihnachten läuft
ich.
das.
Das war ja halt, wo ich gesagt hatte, dass ich Herr der Ringe nicht so geil finde. Und dann war ja große Empörung im Podcast. Und deswegen hatte ich eigentlich als Hausaufgabe bekommen, dass ich mal Herr der Ringe nochmal gucke.
Schon zweiter
Aber ich habe das.
Klassenbucheintrag. Na, 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 na.
Ja, Mann, Mann, Mann. Das Jahr fängt schon mal gut an bei mir, ne?
Ja. Ja, schrecklich.
Ja.
Also, wenn ihr auch mal einen Podcast aufnehmen wollt, nein, nein, Quatsch, würde die dann nicht eintauschen. Ja,
Aber
sehr
du
schön.
weißt ja, jeder ist ersetzbar. Auch die Sandra.
Ja, aber vor allem erstmal der Daniel. Also von daher muss ich ganz vorsichtig sein.
Oh nein.
Ja, aber wir haben ja beide, jeder von uns hat ja eine der Domains, ne? Es gibt ja einmal Ready for Review mit Minuszeichen drin und einmal ohne.
Genau, ich hab sie mit Minuszeichen.
Genau, und ich habe die irgendwann mit ohne gekauft, weil ich mich andauernd vertippt habe. Und dann habe ich mir die, ja. Haben wir jetzt
Ja,
beide.
so. Genau. Ja, so läuft das hier bei uns. Alles geteilt.
Genau. Damit keiner alleine Unsinn machen kann.
Genau. Ihr müsst auch
Ja.
jedes Mal, wenn die Plot wird, müssen auch beide ihren Key-Schlüssel legen, ne? Damit,
Ihren YubiKey müssen beide
ja, genau.
gleichzeitig drücken.
Zeitig, genau. Sonst funktioniert das nicht. Ja, aber
Können
das
wir
ist
auch
das.
einen Workflow für machen dann.
Oh, genau.
Sehr schön. Ja.
Schön.
Also, wenn ihr die Folge hört und noch nicht der 28. Januar ist, dann kommt mal vorbei in Discord. Wir haben den Link getwittert zum Event. Im Discord seid ihr sowieso gern gesehen. Wir antworten da auch immer fleißig und lesen da gerne mit. Die Community, es wächst auch langsam. Also, das muss ich wirklich sagen, ist echt schön. Also, Discord war eine gute Idee, würde ich sagen.
Ja, das war auch eine sehr gute Idee.
Und
Hast du gut gemacht, Daniel.
ja, aber zusammen gut gemacht.
Nein, du, das war deine Idee mit dem Discord. Ich habe
Echt?
gesagt, ja, machen wir.
Da hast du mal kurz nicht
Ja.
aufgepasst. Also für mich ist das für uns beide. Aber die
Okay.
Community wächst und gedeiht. Da freuen wir uns über jeden, der reinkommt und ja, auch jeden, der am Event teilnimmt. Das sind nämlich, glaube ich, auch schon ein paar. Ja, ein paar Anmeldungen haben wir schon.
Genau. Also, wenn ihr Fragen habt noch so oder genau, Feedback, entweder schriftlicher Form auf per Discord oder Twitter oder E-Mail oder Brieftaube oder was auch immer. Und oder ihr kommt halt zum Review vorbei.
Genau. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Ich wollte nicht sagen, dann habt ihr es jetzt auch geschafft.
Gratulation, dass ihr so lange durchgehalten
Genau,
habt.
Folge 17 schon.
Oh, jo. Hör mal, wir machen die 20 voll dieses Jahr.
Das
Ich
ist
hab
der
das so
Plan.
im Blut.
Ja, das könnte sogar um Ostern rum sein, die Folge, ne?
Ja. Ja, so schnell geht das.
Ja, mega. 20. XX. Ja, sehr gut.
XX. Das müssen wir irgendwie feiern.
Ja, es wird ein weltweites Fest stattfinden, wo alle Süßigkeiten verstecken und.
Die Auferstehung vom. Na, okay.
Den
La la la
20. Die
la.
20. Episode Ready for Review. Ja,
Ja.
Halleluja. Okay, bevor wir jetzt hier nochmal zu weit
Jetzt aber.
abdriften, wünschen wir euch noch eine tolle Woche oder einen tollen Tag auf jeden Fall. Wir würden uns freuen, euch am 28. Januar zu sehen. Ja, und bis dahin alles Gute und bis bald. Tschüss, tschüss.
Bis bald. Tschüss.